Der Oenningsche Fußball-Podcast von Liebhabern für Liebhaber. Mit Julian, Jasper und Stefan.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, eigentlich überragenden Folge des Oenningschen Fußball-Podcasts. Mein Name ist Julian, mir zugeschaltet ist heute Jasper und direkt neben mir auf dem Sofa sitzt Stefan. Stefan, grüß dich.
Ja, hallo. Freue mich sehr, hier zu sein. Und im Karnevalsspirit, der mich ja hierher gebracht hat, machen wir erstmal ein Bierchen auf.
Das ist natürlich ein Jever Fun.
Ja, klar.
Klar. Und
jetzt auch, die pflanzen jetzt auch. Wir waren natürlich unterwegs hier am Karneval und haben natürlich auch ein paar spannende Verkleidungen gesehen. Ronaldinho war ein paar dabei. Den hast du ja, glaube ich, auch gepostet, ne?
Ja, genau. Ochoa habe ich gesehen.
Der ist auch gut natürlich.
Ja. Also schönes Mexiko-Outfit. Das hat mir sehr gut gefallen. Was gab es sonst noch so? Hüllit habe ich gesehen. Einer mit dem Rudi Völler Originaltrikot von 1990. Auch sehr gelungen. Ja, dann natürlich dem geschuldet, dass wir hier in Köln sind, auch sehr viele FC-Trikots. Ich habe dann den überklebten Modest gesehen mit Selke drüber. Habe Toni.
Ist ja äquivalent.
Ja, Toni Polster habe ich gesehen. Marcel Risse, ist natürlich nicht so besonders. Hat er nicht auch noch bei Viktoria Köln gespielt?
Der spielt noch bei Viktoria Köln.
Ja.
Ja.
Ach so.
Kölsche Jung ist das.
Ich fand auch bei Risse war das auch so ein Transfer, das hat man irgendwann gesehen und dachte sich so, hä? Das kam auch, fand ich, ein bisschen zu früh, oder? Dass der da gefühlt mit, weiß ich jetzt nicht, Halbwahrheiten mal wieder, 30 vielleicht hingewechselt ist. Und man dachte, der hat doch noch mal so 3 Jahre Bundesliga oder zweite Liga im Tank. Also.
Ja, der hätte sicher noch ein paar Buden aus 40 Metern reinknallen können, so direkte Freistöße. Das gab es ja irgendwie, eine Saison hat er das ja am laufenden Band gemacht. Ich glaube auch in beiden Derbys gegen Mönchengladbach.
Ja, das war auch
nur so reingezimmert.
Das war auch, glaube ich, Tor des Jahres einmal. Auch dieses Ding aus 100.000 Metern wirklich.
Ja, reingeflattert in die Ecke.
Reingeflattert in die Ecke.
Hm. Ja, kurz zur Erläuterung. Wir haben Sonntag und erst am Freitag kommt ja diese Folge rauf. Ich glaube, so einen langen Vorlauf hatten wir bisher auch noch nicht, oder?
Nee.
Nee, das stimmt. Ich habe mich auch vorhin so ein bisschen wie die Mutter am Küchentisch gewartet, gefühlt, die auf ihre beiden Buben wartet, weil ihr quasi geschrieben habt, ja, und wir trinken halt irgendwie den Samstag, mal gucken, wie fit wir heute sind, weil ich so um 10 irgendwie aufgewacht bin und nicht mehr pennen konnte. Und so habe ich mich dann heute gefühlt. Und ich war dann hier mal, ich wohne ja in Hamburg, ich glaube, da hatten wir schon ab und zu mal drüber gesprochen und wohne hier in der Schanze und bin dann hier mal zu meinem Portugiesen gegangen, wo ich mich dann gerne mal am Sonntag auf ein Latte Macchiato und ein Brötchen hinsetze und hab da, ich hatte heute Zeit, so ist es nicht, und hab dann ein bisschen auf euch gewartet und was ich da sehr gut fand, da gibt es so eine Wand da mit Zeitungsartikeln und da habe ich einfach einen Artikel über Raphael Vicky gefunden. Fand ich überragend. Der dann wirklich, ich weiß gar nicht, welche Zeitung das war, aber dann abgelichtet wurde vor diesem Restaurant, wahrscheinlich 2006 oder so. Also an der Stelle schöne Grüße Richtung Raphael Vicky, wo der sich auch gerade immer befinden mag.
Okay, gut, jetzt wissen wir natürlich ein bisschen mehr über dein Leben.
Ja,
Wussten gar nicht, dass du so ein Hardcore-Hipster bist, Jasper.
Ja, das ist ganz schlimm. Also,
ist so, ja.
Ja. Ja,
Stefan und ich haben mustergültig heute Morgen schon ungefähr ein Drittel des ein Drittel des Doppelpass ungefähr geguckt.
Stahlwerk Doppelpass.
Genau, und es ist nichts anderes passiert, als dass diese Upamecano Alassane Plea Story da wirklich 40.000 Mal gezeigt worden ist. Also diese Szene, in der er ihn scheinbar foult oder auch nicht oder wie auch immer. Und das ist einfach der einzige Diskussionsgegenstand über 1,5 Stunden.
Ja. Waldemar Hartmann war auch dabei. Der hat dann auch einige weizenbiergetränkte Kommentare vom Hof gelassen. Dem Schiedsrichter Arroganz vorgeworfen. Also da könnte der froh sein, dass da nicht Rudi Völler im Studio sitzt. Der hätte den richtig zur Sau gemacht.
Ja, ich glaube, Rudi Völler ist auch noch auf den Färöerinseln nach wie vor. Oder, Island war das. Island war das. Waren gar nicht die Färöer.
Ja, war Island.
Ja, aber Stefan Effenberg, der sitzt auch einfach die ganze Woche in diesem Sessel und wartet immer, bis die Sendung wieder beginnt, oder? Also.
Ja, ich glaube auch. Hat auch immer so komische Anstecker mit irgendwelchen weirden Sponsoren an seinem Jackett.
Wo wir bei weirden Sponsoren sind, ich habe neulich auch mal wieder so ein älteres Bild von Udo Lattek gesehen, der ja einfach, fand ich auch super, der ist ja nochmal, gibt es auch in einem Bundesliga-Classic so um die Jahrtausendwende, als der nochmal Feuerwehrmann war mit Sammer. Und da wurde er, glaube ich, von Müller gesponsert. Oder vielleicht war es noch früher, hatte immer diese Müller-Cap auf. Überall.
Okay, ich hatte das anders in Erinnerung. Ich dachte, du willst darauf hinaus, dass er immer diese DSF-Kappe auf hatte, weil er da eigentlich noch beim Doppelpass damals angestellt war und dann ja aus dieser Doppelpass-Tätigkeit in den Trainerjob nochmal gerutscht ist, um die dann da als Feuerwehrmann aus der Krise zu ziehen.
Ja, vielleicht war die Müller-Kappe auch vorher noch, aber da dachte ich so, wie absurd war das denn früher? Das würde ja keiner seit Schulz mit Fackelmann oder wie das heißt, hat das ja auch keiner mehr gemacht. Also ganz, ganz absurd. Oh Mann.
Ja, richtig absurd. Apropos komische Sponsoren, ich habe hier gerade das Kicker-Sonderheft von 2002, 2003 noch geöffnet und ich hatte Stefan eben schon gefragt, was das wohl für ein Sponsor hier bei Union Berlin ist. Stefan, du meintest, es ist was nochmal?
Ja, BSR ist die Berliner Stadtreinigung. Und das ist ja mal ein richtig geiler Trikotsponsor, würde ich sagen. Da sind alle sauber auf jeden Fall.
Nicht schlecht.
Und am Kader hatte ich direkt auch was Radikales auszusetzen. Dadurch sind wir auch da bei Union Berlin hängen geblieben. Weil damals hat bei Union Berlin, haben drei Spieler gespielt. Insgesamt ein paar mehr. Sonst wäre es ein relativ dünner Kader. So das Gegenstück zu Chelsea dann quasi. Und zwar mit der Nummer 7. Ivan Kotschak, mit der Nummer 11 Daniel Ernemann und mit der Nummer 9 Jan Sandmann. Das sind ja jetzt alles tendenziell eher so Offensivnummern und alle drei sind hier als Verteidiger geführt. Der Griecher Blitzherpes. Ja,
also muss man sich mal so die Viererkette vorstellen. Linksverteidiger mit der 7, als Innenverteidiger Nummer 10 und 11 und über rechts dann schön noch die 9. Kann man es auch mal auf den Kopf stellen, ne?
Ja, ganz unangenehm. Genau wie wenn bei Fußballmanager dann immer so ein Stürmer ankommt und die Rückennummer 2 zur neuen Saison haben möchte. Und man denkt sich immer so,
Steffen Baumgart-Vibes.
Ja, ja. Dann lieber Moralverlust hinnehmen, anstatt dem die Nummer zu geben.
Ja, vor allem dann musst du wieder einem anderen eine weitere Nummer geben. Also das ist ja ein endloser Kreislauf. Also da wirfst du ja alles durcheinander.
Ja, ja.
Also ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm.
Ja, auch nicht schlecht. Zwei Seiten später in diesem Heft ist dann LR Aalen und da ist dann mit der Nummer 4 Stefan Fengler aufgeführt, der ist Innenverteidiger oder Verteidiger zumindest. Und einfach noch ein weiterer Spieler, auch mit der Nummer 4, nämlich Peter Vasiljevic.
Ja, lass mich nochmal schauen, ob du das jetzt richtig gelesen hast. Ah ja, ja. Zweimal Nummer 4 ist doch nicht schlecht.
Also wurden auch schon vor Khalid Boularouche Fehler begangen.
Ja, definitiv. Und Ella Aalen auch mit überragenden Spielern dabei, unter anderem Gledson, Verteidiger, Michael Zepek, Marc Arnold im Mittelfeld, Sebastian Bönig, nur geile Namen, im Sturm dann Moussem Bestre Bamba und Cyril Bella und Markus Feinbier und Marcel Rath.
Ja, also dass sie damals nicht aufgestiegen sind, das kann man sich halt nur sehr schwer erklären.
Das ist nicht mit rechten Dingen zugegangen.
Aber das könnte auch eine ganz gute Überleitung sein zu unserem ersten Spiel. Ich habe ja diese Woche mal Wer hat mehr vorbereitet. Muss mich jetzt hier so ein bisschen hinsetzen, dass der Julian mir nicht in den Zettel schauen kann. Aber wir sind hier sauber wie bei der Berliner Stadtreinigung. genau, gute Überleitung, weil ich habe eine Frage mit Aalen drin, mit vielen Aalens drin. Die würde ich einfach mal dir stellen, Jasper, wenn du bereit bist.
Oh, ja, gerne.
Okay, also wir spielen wie immer, wer hat mehr? Ich stelle den beiden eine Frage, wer was mehr hat. Unentschieden gibt's nicht, die müssen dann einfach was überlegen. Man kann das eigentlich nicht wissen. Das sind schon sehr schwierige Sachen. Aber ich leg mal los für den Jasper. Und zwar wäre da die Frage, wer hat mehr Abstiege aus der dritten Liga? Aalen oder Aalen? Also ja, VfR oder Rot-Weiß aka LR?
Ich würde sagen Aalen. boah, wirklich gar keine Ahnung. überlege auch gerade, wann LR Aalen so das letzte Mal in der zweiten Liga noch unterwegs war. War das so 2005 oder so?
Ja, auf jeden Fall in den 2000ern, glaube ich.
Ich tippe jetzt einfach mal LR Aalen.
Ah, leider knapp daneben. Die sind nur einmal aus der dritten Liga abgestiegen, während der VfR Aalen, wie auch Bayern und Bremen 2, Stuttgarter Kickers, Energie Cottbus, Carl Zeiss Jena, Chemnitz und Unterhaching schon zweimal abgestiegen. Also der VfR Aalen ist hier die richtige Antwort.
Ist das der generelle Rekord? Zwei Drittliga-Abstiege nur?
Ja.
Ah, ja gut, gibt es natürlich noch nicht so lange die eingleisige dritte Liga, aber interessant. Hatte ich gar nicht so auf dem Schirm.
Nee, gibt nicht so viele super Fahrschulmannschaften, da habe ich das Gefühl. Eher nach oben, so Ingolstadt und Osnabrück, die sind ja immer zwischen zweiter und dritter Liga irgendwie. Jede Relegation besteht aus den beiden.
Ja, es ist natürlich mit diesem Regionalliga-System auch immer echt ein bisschen willkürlich. Ich sehe das jetzt dieses Jahr, weil das ja auch wirklich von Jahr zu Jahr wechselt, ob du Relegationsspiele machen musst oder nicht. Das finde ich auch sehr crazy. Ich sehe es jetzt dieses Jahr beim VfB Lübeck, verfolge ich ja durch regionale Nähe immer so ein bisschen und die sind aktuell Erster und die hätten dieses Jahr keine Relegationsspiele. Also die würden direkt aufsteigen. Also das ist ja echt
ein schwieriges. Der Westmeister steigt ja auch immer direkt auf, glaube ich, ne? Weil die der größte Verband sind oder so, müssen die nie Relegationsspiele machen. Also schon sehr, sehr unfair, finde ich.
Ja, generell nicht optimal und für Regionalligisten halt auch immer sehr schwierig, so diese Schwelle in die dritte Liga. Ja.
Nun gut. Erstmal, wo du gerade schon den VfB Lübeck erwähnt hast, auch auf die Seite habe ich mich gerade begeben, denn die haben damals ja noch zweite Liga gespielt in besagter Saison 2002, 2003.
Natürlich.
Und auch da kriege ich einen kleinen Anfall. Verteidiger Oliver Schweißing hat die Nummer 10. Also da habe ich keine. Also, nee.
Ja, der hat das vielleicht ein bisschen mehr Libero-mäßig interpretiert, da kann man auch mal die 10 nehmen.
So Lothar-mäßig?
Ja.
Ja, da laufen wahrscheinlich noch ein paar Legenden rum. Ich hätte getippt, so ein Jens Scharping könnte da auftauchen.
Der sehr taucht gut, da auf, ja. Sehr gut.
Und direkt unter Jens Scharping. Fährt Sandy
noch?
Ja, auch, sehr gut. Mit der Nummer 18 oder 16, 18.
Ja. Und direkt unter Jens Scharping, Daniel Thune, müsste Trainer bei Fortuna Düsseldorf sein. Dann noch Rainer Plass-Henrich dabei.
Ist Achenbach da auch noch rumgelaufen?
Ich glaube nicht.
Nee, war der da schon in Aachen?
Wahrscheinlich, ja.
Ah, der 304. War nämlich irgendwann auch bei Lübeck, vielleicht noch einen Tick vorher, glaube ich. Und ich glaube, Ralle Schäfer war auch mal Lübecker. Steht der da drin?
Nee, aber Dennis Krupke ist am Start. Und Daniel Bärwolf. Schon ein guter Sturm.
Ja, Daniel Bärwolf, ja. Ja, das war schon, ich glaube, in der Saison, oder nee, in der Saison danach, war das auch das erste Profispiel, was ich im Stadion gesehen habe. VfB Lübeck gegen Mainz 05. Waren, ich glaube, ein 1-4. 1-4 aus Lübecks Sicht. Und danach ging es dann runter. Und seitdem nie wieder zweite Liga. Naja. Hm.
Aber dann ja demnächst mal wieder dritte Liga vielleicht. Das wäre ja auch schon mal was.
Immerhin, das wäre auch schon was. Wir drücken die Daumen. So, ich glaube, Julian ist dran mit der nächsten Frage, oder?
Genau. Bist du bereit, Julian?
Ja, ich bin bereit.
Okay. Von dir würde ich dann gerne wissen, welcher Verein hatte mehr Albaner in der Bundesliga? Ist das entweder Arminia Bielefeld oder Energie Cottbus?
Arminia Bielefeld oder Energie Cottbus?
Mhm.
Ich überlege gerade, also Fatmir Vata ist Albaner und war bei Bielefeld. Und Rudi Vata fällt mir da auch direkt ein, der war bei Cottbus.
Mhm.
Also die Tendenz geht natürlich irgendwie zu Energie Cottbus, denn da war ja Skela auch mal. Aber der hat da, glaube ich, keine Bundesliga gespielt, sondern zweite Liga.
Ja, ohne Garantie. Also zählt trotzdem. Also
Na komm, ich sag Arminia Bielefeld.
Das ist richtig tatsächlich, ja. Cottbus nur zwei, nämlich Rudi Vata und Erwin Skela. Bielefeld hatte Erwin Skela, Fatmir Vata und dann kann ich den Namen, die ich hier noch aufgeschrieben habe, leider nicht mehr lesen.
Warte, ich kann mal, oh Gott, also man muss sagen, er hat sich du hast mit deinem Handy deinen Notizzettel abfotografiert und du hast eine derart schlimme Handschrift.
Was hattest du in Schrift früher, Stefan, auf dem Zeugnis? Hattest du immer eine 4 in Schrift?
Ja, das war nix. Schlimmer war nur noch beim Fabian im Übrigen, aber das ist eine andere Geschichte. Duro Clodian könnte sein, ja.
Also Clodian Duro.
Clodian Duro, ja. Genau, der war noch bei Bielefeld.
Mhm.
Dann würde ich direkt mal weitermachen mit der nächsten Frage für dich, Jasper.
Ja.
Und zwar würde ich von dir gern wissen, wer hat denn mehr gelbe Karten in der Bundesliga gesammelt? Aha. War das Hanno Balic oder Tomasz Hajto?
Uiuiui. Tomasz Hajto hat, glaube ich, schon immer im Kabinentrakt gelb bekommen, irgendwie wegen Schubsen. Ja, so war das. Aber ich glaube, dass Hanno Balic, das vergisst man ja auch gern, der war in jungen Jahren noch bei Leverkusen, bevor der dann 100 Jahre bei Hannover rumgelaufen ist. Dementsprechend glaube ich, dass der einfach mehr Bundesligaspiele gemacht hat und aus der Logik würde ich sagen, Balic hat mehr gelbe Karten.
Ja, hast absolut recht, auch gut hergeleitet. Balic 82 Mal verwarnt, Tomasz Hajto nur 75 Mal, davon aber ja einmal 16 Mal in einer Saison.
Ach, das war der Rekord. Ich hatte gerade gegrübelt und ich war mir eigentlich sicher, dass es Hajto sein muss. Aber genau, die Statistik war eine andere, auf die ich mich da berufen wollte.
Wisst ihr, wegen welchem Spieler die Gelbsperre wurde?
Nee.
Das frage ich mich nämlich gerade. Gibt es da nicht, da gibt es auch immer so Legenden und Mythen. Man könnte es natürlich googeln, aber es wäre zu einfach.
Also Bernd Hollerbach würde sich auf jeden Fall noch anbieten. Der hat die drittmeisten gelben Karten in der Bundesliga-Historie gesammelt, nämlich 93. Mehr haben nur David Jaroli mit 96 und Stefan Effenberg mit 110.
Aber interessant, so Spieler, wegen denen irgendwelche Regeländerungen vorgenommen worden sind, gab es doch auch bei den Hallenmasters, als der KSC damals immer mit fliegendem Torwart gespielt hat, und da ist dann halt immer sehr schnell Tarnath eingewechselt worden und irgendwann haben sie das dann verboten, wegen Michael Tarnath. Also da hatte der seine ersten Torwarterfahrungen. Ich kann es gerade gar nicht mehr genau wiedergeben, was dann da der Grund war.
Ja. Nehmen wir mal so hin.
Okay, du hast mir gerade eine Quizfrage von später vorweggenommen. die hatte ich tatsächlich. Ich habe jetzt gerade mal rausgefunden, wegen welchem Spieler die Gelbsperre eingeführt wurde. Und das wird später direkt mal ins Quiz eingebaut. Also okay, bitte jetzt nicht googeln, das wird nachher dann nochmal hier aufgerollt. Also dranbleiben lohnt sich, Leute.
Aber dann will ich auch schnell das Thema wieder wechseln und Julian seine nächste Frage stellen. Dann müsste ich gern von dir, Julian, für welchen Verein Jacek Krzyczynowek mehr Bundesligaspiele bestritten hat? Nürnberg oder Wolfsburg?
Ich überlege gerade, also der wird ja vermutlich schon so Ende der 90er bei Nürnberg gewesen sein. Dann ist der so 2003 in etwa zu Leverkusen gegangen, war dann bei Leverkusen so 4-5 Jahre und dann halt bei Wolfsburg vielleicht nochmal so 3-4 Jahre. Geht es um Erstligaspiele?
Ja, nur Bundesliga, also dann, nur erste Bundesliga.
Ja, dann würde ich nämlich sagen, dass der mit dem FCN tendenziell eher zweite Liga gespielt hat. Und ich meine sogar, dass der mal mit denen aufgestiegen ist. Dann würde ich vielleicht Wolfsburg sagen.
Ja, hast du genau richtig gesagt. Also Pflichtspiele hat er mehr für Nürnberg. Aber in der Bundesliga hat es nur zu, aber auch ordentlich in 46 Spielen für Nürnberg gereicht. Aber mit Wolfsburg insgesamt 55 Mal in der Bundesliga aufgelaufen. Insofern wieder richtig. Dann würde ich jetzt mal meine Lieblingsfrage meines heutigen Quizzes an Jasper stellen.
Ja.
Und zwar würde ich ja gerne von dir wissen, wer hat auf der Geburtstagsfeier von Hasan Salihamidžić in 2000 mehr Bier getrunken?
Okay. Wow, was kommt jetzt? Und wie kann man das noch nachvollziehen? Oder wie konnte das im Nachhinein nachvollzogen werden?
Ich bin ganz offen. Ich habe, glaube ich, so lustige Fußballgeschichten gegoogelt oder so und kam dann auf was. Und ja, meine Antwortmöglichkeiten sind Sergej Kirjakov und Ansgar Brinkmann.
Oh, da mal Mäuschen spielen bei so einer Geburtstagsfeier von Hasan Salihamidžić 2000. Wer trinkt denn mehr? ich hätte auch schade, dass wir nicht so gut vernetzt sind, dass man dann einfach quasi so Gastbeiträge, so eine Memo von Ansgar Brinkmann dann irgendwie nochmal so vorspielen kann. ich sag jetzt einfach mal, der Ansgar hat mehr Bier getrunken.
Das ist leider falsch. Aber ich kann noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Also
gerne.
Kirjakov und Brinkmann haben ebenso wie Francisco Copado damals bei Tennis Borussia Berlin gespielt. Und die waren im gleichen Ort im Wintertrainingslager. Und Salihamidžić hat, glaube ich, am 1. Januar Geburtstag. Und über die Salihamidžić-Copado-Connection waren die dann eben da auf die Feier eingeladen. Ansgar Brinkmann ist gar nicht hingegangen, hat sich dann am Ende sehr geärgert, weil es war wohl sehr feuchtfröhlich. Sergej Kirjakov hat am Ende jede Menge Zigarren geraucht an der Theke und Francisco Copado hat angeblich auf dem Klavier getanzt. Also, es muss eine gute Party gewesen sein.
Gute Geschichte, aber wie kann man denn nicht zum Geburtstag von Salihamidžić gehen? Also wie kann man da denn keine Lust haben, oder?
Ja, ich denke, Ansgar Brinkmann ist halt einfach hochprofessioneller Sportler und hat das deswegen nicht gemacht, aber hat sich dann auch sehr geärgert auf jeden Fall. Und er hat das auch dann erzählt irgendwie in einem Interview, also daher hatte ich das jetzt auch. Da hat der weiße Brasilianer ein bisschen erzählt aus dem Nähkästchen.
Ja, könnt ihr euch erinnern, dass wir doch in den letzten Wochen irgendwann mal eine Traumelf hatten von Dynamo Dresden? Da gab es, ja, da sind wütende Menschen bei mir in die DMs des Önningschen geflattert, wegen der Auslassung von Ansgar Brinkmann bei Dynamo Dresden.
Ja, kann man nachvollziehen.
Ich finde aber, hatten wir die Arminia Bielefeld-Legendenelf schon? Wir haben ja so eine Regelung, die wir natürlich auch nicht einhalten, aber das schieben wir jetzt einfach mal vor, dass der halt bei Arminia Bielefeld genannt werden wird. Das ist ja ganz klar. Und Brinkmann hat ja auch wirklich, ich glaube, so im Schnitt immer anderthalb Jahre irgendwo gekickt, oder? Wo war der noch? Bei Frankfurt war der mal. Bei
Tennis Borussia.
Ja, hatte ich zum Beispiel Gütersloh gar nicht auf dem Schirm. Auch mal.
Ah.
Meine ich?
Der hat in NRW recht viel, glaube ich, auch mitgenommen. Ja, ich glaube, bei Osnabrück könnte ich mir auch vorstellen.
Ja, ja.
Also der war wirklich bei relativ vielen Vereinen irgendwie. Mit Dresden hätte ich den jetzt nicht assoziiert, ehrlicherweise. Aber wieder was gelernt.
Ja, entschuldigen wir uns trotzdem mal, dass er nicht dabei war.
Ja, natürlich, natürlich.
Okay, dann wäre jetzt nochmal Julian wieder dran. Eine richtige Scheißfrage für dich, so offen bin ich. Ja. Ich würde nämlich gern von dir wissen, wer hat mehr Punkte in der Bundesliga gesammelt? Unterhaching oder Ingolstadt?
Also Unterhaching war ja auch meines Wissens nur die 2 Jahre in der Bundesliga. Und Ingolstadt vielleicht sogar eher 3. Also ich würde sagen, Ingolstadt hat mehr Punkte gesammelt.
Das ist falsch. Tatsächlich hat Unterhaching 79 Punkte in der Bundesliga gesammelt und Ingolstadt nur 72.
Ah, okay, gut, da muss ich Audi nochmal hinterfragen, ob man da alles richtig gemacht hat.
Aber mit 79 Punkten in 2 Saisons, dann in der 2. Saison abzusteigen, das ist, finde ich, auch allerhand, muss man sagen. Wenn man davon ausgeht, dass sie ein Jahr die Klasse gehalten haben und dann abgestiegen sind. Also ja, da hätte ich jetzt mit weniger gerechnet.
Wenn sie dann, aber ich meine, es sind unter 80 Punkte, wenn sie dann im ersten Jahr vielleicht etwas über 40 hatten, dann wird es ja im zweiten Jahr dann schon eng.
Ja, ja, aber gerade so bei Unterhaching, da hätte ich dann gedacht, dass sie im zweiten Jahr mit so 28 Punkten runtergegangen sind oder so. Aber das war dann ja augenscheinlich nicht der Fall.
Ja. Und dann machen wir mit der nächsten Frage für dich weiter, Jasper. Ja. Und zwar würde ich gern von dir wissen, welcher Verein hat mehr Spieler von Mainz 05 verpflichtet? Schalke 04 oder Eintracht Frankfurt? In der gesamten Historie.
In der gesamten Historie. Ja, das ist für mich so ein Wechsel. Mainz-Schalke ist für mich so ein Wechsel wie Gladbach-Dortmund, den es gefühlt häufig gibt. Ich bin gleich mal auf die Namen gespannt, die du mir nennen wirst. Ich tippe mal auf Mainz-Schalke, dass das häufiger geschehen ist.
Ja, mehr als doppelt so häufig tatsächlich, trotz der regionalen Nähe zwischen Mainz und Frankfurt. Also von Mainz nach Frankfurt sind Michael Turk, Stefan Bell gewechselt und irgendwelche Leute in den 80er, 90ern, insgesamt 5. Und Schalke hat aus Mainz Suat Serda, Johannes Geis, Adam Schalay, Christian Fuchs, Mimoun Azouak, Erik-Maxim Choupo-Moting, Tim Hoogland, Matthias Abel, Dani Latzer, Tower, wie auch immer der heißt, und David Wagner geholt. So eine flotte 11 Spieler, also eine ganze 11, nur aus ehemaligen Mainzern bei Schalke.
Ja, auch ein paar klangvolle Namen dabei. So ein Tim Hoogland,
ja.
Der hat noch einiges gerissen bei Schalke.
Ja, Matthias Abel war auch super. Seit 10 Jahren nicht mehr gedacht, bis ich das hier recherchiert habe.
Bei Matthias Abel muss ich mir automatisch an Martin Amedick denken. Das ist für mich irgendwie eine Person, obwohl der eine bei Dortmund und der andere bei Schalke war.
Ja, und zu Martin Amedick gehört auch noch der andere Innenverteidiger da aus der Zeit.
Von wo? Von Dortmund?
Von Dortmund, ja. Martin Amedick und
Brenzka?
Ja, genau.
Ja, ah, aber Brenzka gehört aber doch schon zu Kruska. Kruska. Ja, ja, ja. Ja. Genau gleichzeitig.
Brenzka und Kruska, also zwei Blöde, ein Gedanke. Was ich neulich auch ein bisschen überlegt habe, ich habe gestern mit Kumpels über die Karriere von Gerhard Tremmel gesprochen, nachvollziehbar. Mhm. Und wir haben da 1-2 Stationen mit der Karriere von Jaroslav Dropny verwechselt. Finde ich auch ähnliche Keeper für mich irgendwie, auch wenn natürlich der eine Tscheche und der andere Deutscher war. Tremmel auch von Cottbus nochmal in Richtung Swansea gewechselt und Euroleague gespielt. Also, und Bayern-Jugend. Also, und Unterhaching fand ich auch einen interessanten Werdegang insgesamt.
Tremmel erinnert mich immer ein bisschen an Alexander Manninger. Und Alex Manninger war ja auch mal in der Bundesliga, ich glaube bei Augsburg, aber hatte dann auch irgendwie noch so seine Juventus-Station und ich glaube auch mal bei Arsenal.
Und dann Liverpool, glaube ich, oder?
Ja, Arsenal oder Liverpool, richtig, alles dasselbe.
Der hat eine richtig schillernde Karriere hinter sich. Also mit dem würde ich mal gerne so ein Karriereinterview führen.
Mhm.
Und auf was für Mannschaftsfotos der dann auch so drauf gewesen sein muss.
Ja,
irgendwie zwischen zwischen Henri und Vieira und dann beim nächsten zwischen Trezeguet und Nedved.
So, genau. Ihn einfach mal fragen oder interviewen, wer bei welcher Party am meisten getrunken hat. So, ja. Das ist doch interessant. Was Viltor oder was Kolo Touré? Man weiß es nicht.
Ich würde sagen, weil zwischen den beiden, glaube ich, Viltor. Bin ich mir relativ sicher, so wie ich den kenne.
Ja, Jever Fan hätte, der hat vermutlich sehr, sehr viel getrunken. Ja.
Da fällt mir ein, ich nehme nochmal einen Schluck. Aber erst stelle ich Julia noch seine nächste Frage, denn von dem würde ich gerne wissen. Es geht um die Saison 07-08. Wer hat denn da mehr Punkte in der Bundesliga gesammelt? Rostock oder Gladbach?
Keine Ahnung, also ich weiß nicht, ob da eine der beiden Mannschaften eventuell sogar abgestiegen ist. Ich würde sagen, Rostock hat mehr gesammelt als Gladbach.
Das ist in der Tat richtig und das, obwohl Rostock 17. geworden ist. Gladbach hat nämlich in dem Jahr gar nicht Bundesliga gespielt. Das war so ein bisschen der Scherz der Frage. Die sind in dem Jahr aus der zweiten Liga wieder aufgestiegen. Aber ja, sehr gut, Julian. Ich habe jetzt überhaupt keine Anstalten gemacht, überhaupt eure Punkte mitzuzählen, aber ich glaube, du stehst ganz gut da. Dann nochmal zu Jasper. Jetzt sind wir bei Bayer Leverkusen. Und da würde ich gerne wissen, wer hat denn länger Bayer 04 Leverkusen trainiert? War das Klaus Augenthaler oder Michael Skibbe?
Okay, Klaus Augenthaler hat Bayer Leverkusen als Feuerwehrmann am 33. Spieltag der Saison 2002-2003 übernommen.
Mhm, nachdem sie 1-0 gegen Nürnberg verloren hatten.
Genau, und Leverkusen dann mit 2 Siegen noch vor dem Abstieg gerettet. Gibt es auch eine sehr schöne DSF-Doku, wo Kalli vom Abstiegsgespenst spricht, was nachts bei dir ans Bett kommt. Super. So, und war dann, glaube ich, 03, 04 auf jeden Fall die gesamte Saison dann da. Und Skibbe, dafür, dass Skibbe eine Niete war, hat der eigentlich auch echt relativ viele Vereine trainiert, ne?
Mhm.
Und war sogar offiziell eigentlich Bundestrainer, weil Rudi Völler keine Trainerlizenz hatte irgendwie, ne?
Ja, der war nur Teamchef.
Ja, schwierig. Ich glaube, die nehmen sich wahrscheinlich beide nicht allzu viel.
3 Monate Unterschied.
Ja, und wahrscheinlich haben beide, wahrscheinlich hat einer so 15 und der andere 18 Monate. Ich nehme mal Augenthaler.
Leider nein. Augenthaler war aber doch länger, als du jetzt dachtest. Der war 2 Jahre, 4 Monate Trainer. Und okay. Michael Skibbe 2 Jahre, 7 Monate.
Nicht schlecht. Welches Jahr?
Also Augenthaler von 03, 04 bis 2005. Und dann waren so paar Leute ganz kurz da und dann hat aber auch Skibbe übernommen, war dann der nächste langjährigere Coach, bis 2008 dann, glaube ich. Ja.
Dann, ja, okay, aber das war ja auch eine Phase, wo Leverkusen jetzt zumindest gefühlt auch immer europäisch war.
Mhm.
Ja, interessant. Ja,
war keine schlechte Truppe, die hatten. So, jetzt muss ich mal hier überhaupt schauen, was wir noch für Fragen offen haben. Ich glaube, nur noch eine für Julia noch. Hä?
Ich habe schon 8 Fragen beantwortet.
Ja, ich weiß auch nicht, vielleicht habe ich mich verzählt. Aber die meine machen wir jetzt noch.
Mhm. Nee, ist richtig, dürfte Frage 10 sein. Ich habe hier mit notiert.
Ah, sehr gut. Dann würde ich von dir gerne wissen, Julian, wer hat für mehr Vereine in der Bundesliga gespielt? Sergej Barbares oder Vedat Ibisevic?
Okay, also Barbares war bei Dortmund, bei Leverkusen, beim HSV.
Und?
Der war auch mal bei Union, aber natürlich dann nicht in der Bundesliga. Wo war denn, habe ich Hansa ich weiß, gesagt?
Hast ja, du noch nicht Hansa gesagt, aber stimmt.
Ja, Hansa, ne? Also die 4 Vereine und Ibisevic hat für Aachen mal Bundesliga gespielt, für Hertha, Schalke, Stuttgart. Ah, gibt es noch einen Verein?
Da war der mal ganz gut, so eine Hinrunde.
Das wäre jetzt auch mein Tipp gewesen.
So eine Hinrunde? Was ist denn das für ein Tipp?
Ja, dann hat er sich verletzt.
Ach, Hoffenheim.
Ja.
Ah ja, okay, dann ist die Antwort Barbares. nee, dann sage ich Vedat Ibisevic.
Doch noch ein bisschen spät folgen vom vielen Kölschkonsum gestern, ne? Zählen bis 5 ist schwierig. Nee, genau, Ibisevic ist richtig. Wenn du mitgerechnet hast, Jasper, wie ist es denn ausgegangen eigentlich?
Ein hochklassiges, torreiches 4-2 für Julian war das jetzt.
Boah.
Oh yes.
Nicht schlecht, nicht schlecht.
Ich habe ja übrigens gedacht, ich war ja neulich bei dem 7-1 vom FC Köln gegen Werder Bremen und ich war mir dann sehr sicher, dass ich danach so viel Unglück habe bei den nächsten Stadionbesuchen, dass ich die nächsten 3 Jahre nur noch 0-0-Spiele sehen werde. Aber der Fluch ist jetzt schon übrigens gebrochen.
Wir waren ja am Freitag schon, ne?
Genau, ich war jetzt neulich beim Lautern-Spiel gegen St. Pauli in Hamburg. Und dann war ich jetzt mit Stefan zusammen vorgestern, wenn man so möchte, beim hochklassigen Spiel zwischen Fortuna Köln und, wie hieß der Verein, Wiedenbrück? Also
Wiedenbrück, ja.
SC Wiedenbrück oder FC?
SC, glaube ich. Wir haben dann auch versucht, einen neuen Song zu etablieren, ihr seid Tönnies, wir Veganer, aber der wurde nicht so aufgenommen von der Fortuna-Fanszene.
Ja, war übrigens 2-0. Was ganz lustig war, wir haben dann noch Bekannte von mir getroffen, mit denen ich jetzt nicht so regelmäßig im Austausch stehe. Und der eine meinte, also, Julian, es tut mir übrigens mega leid, dass ich dich manchmal nachts anrufe. Und daraufhin meinte ich dann, also, ja, du willst vermutlich mal irgendeine Julia nachts anrufen, nehme ich mal an. Und daraufhin meinte er dann, nee, er ruft mich dann immer an, wenn er mit Leuten unterwegs ist, die unseren Podcast kennen. Und dann erzählt er immer, dass er denjenigen kennt, der auch bei diesem Podcast mit dabei ist. Und das glauben die Leute dann nicht. Und dann will er es immer beweisen. Und dann habe ich denen noch eine Sprachnachricht drüber geschickt. Und ja,
die war kann ganz er jetzt funny. Immer abspielen.
Das genau, die kann er jetzt immer einfach abspielen. Das merkt dann eh keiner mehr nachts um 3. Ich bin auch noch nie wach geworden. Aber am Morgen danach habe ich mich dann immer gewundert, was denn da wieder los war. Grüße an Clark. Also Leute, wenn ihr den Podcast hört, so, ich kenne ihn, ja? Oder er kennt mich oder wie auch immer.
Ja, na schön. Das war echt gut. Auch weil ja auch alle Leute verkleidet waren eigentlich dann schon im Stadion, war ja auch schon Karneval oder Fasching. Oh, jetzt habe ich wieder den halben Hass von halb Köln auf mich gezogen, aber ich kriege es nicht wirklich auseinanderklamüsert. War hochklassige Partie, gute Stimmung.
Wurde Toni Schumacher in der Halbzeitpause entlassen bei Viktoria Köln?
Fortuna.
Ah, ja, so jetzt haben wir ganz Köln gegen uns aufgebracht.
Ja. Aber ich schaue ja auch grundsätzlich keinen Fußball überhalb der Regionalliga, deswegen vor Viktoria schaue ich mir aktuell nicht an.
Ja. Julian,
du wirst was sagen. Du hast schon hier so eingeatmet.
Ja, ich dachte, ich atme auch mal zwischendurch ein einfach. Das wäre ein guter Ansatz. Kommen wir mal weiter in unserem Programm, oder? Jasper, wir hatten ja eine schöne Frage in die Community gestellt, vor 2 Wochen. Vielleicht kannst du ja mal vortragen, was dabei rausgekommen ist. Es ging ja um den Verein, der unseren Zuhörerinnen und Hörern am egalsten ist.
Genau, welcher Verein, ob erste, zweite, dritte Liga, ist euch am egalsten? Und wir haben wirklich bisher, wir machen das jetzt seit schätzungsweise vielleicht 5 Folgen, dass wir euch immer eine Frage stellen, die wir ihr bei Spotify, wenn ihr jetzt in der Folge quasi runterscrollt, beantworten könnt. Wir haben Stand Sonntag 83 Antworten da bekommen. Also es hat wohl was mit euch gemacht, wie Markus Lanz sagen würde. Und mit sehr, sehr großem Abstand hat da Augsburg gewonnen. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, aber das waren, glaube ich, von 83 Stimmen entfielen da über 30 auf Augsburg. Da hatte ich auch noch einen guten Kommentar zu. Eindeutig Augsburg, würde niemand vermissen, Hashtag Puppenkiste zumachen.
Das ist, ja. Jeder Kommentator immer, ne? Irgendwas mit Puppenkiste oder Fuggerstädter.
Mhm.
Ja.
Ja, aber auch wirklich so dieses Fordern, dieser Slogan, das ist wie vor so einer AKW-Demo ungefähr.
Ja, ja.
Puppenkiste zumachen. Also
heißt nicht deren Stadion auch so? Irgendwie AKW-Arena oder so.
Oh! Das war jetzt ungewollt, aber es ist AKW.
Nee, ich glaube, AKW ist richtig.
Ja.
Aber es ist auch lustig.
Puppenkiste zumachen ist echt. Wow, wirklich.
Weil wir hatten ja beim letzten Mal auch vorher darüber uns unterhalten, welchen Verein wir denn am egalsten finden würden. Und ich glaube, da war auch recht unisono der FC Augsburg genannt. Der einfach wirklich wenig Emotionen auslöst.
Ich kann ja noch mal jetzt hier kurz berichten, wen Augsburg auf die weiteren Plätze verwiesen hat. Da sind recht gleich auf Mainz und Sandhausen noch genannt worden. Also obwohl dann Sandhausen eigentlich nur Zweitligist ist, ist das auch so ein bisschen, ja, dieser typische Verein, den man auch mit so nicht so viel verbindet, außer vielleicht mit Diekmeier mittlerweile. Und dicht dahinter noch Hannover und Hoffenheim auch noch. Und dann wurden ganz viele Vereine einmal genannt. Auch sowas wie Dortmund war einmal dabei, das war bestimmt ein Schalker, wo ich mir so dachte, ja, egal, ist jetzt irgendwie der BVB nicht, kann man jetzt vielleicht nicht, also nicht mögen, aber nun gut. Mhm. Ja, genau, das leitet uns dann heute auch so ein bisschen über zu unserer Legendenelf, die auch heute den FC Augsburg als Team dann eben, das haben wir genommen. Bevor wir jetzt zur Legendenelf kommen, stellen wir natürlich aber auch noch die neue Frage, die ihr jetzt quasi schon in eurer Podcast-App hier seht, wenn ihr runterscrollt. Und zwar würden wir im Gegenzug gerne wissen, welchen Verein vermisst ihr denn in der ersten Liga und hättet ihr gerne wieder? Also gerne wieder Bezug nehmen, hier was reinschreiben und vielleicht gibt es ja auch mal wieder so einen netten, witzigen Hashtag wie Puppenkiste zumachen.
Oh, ja, Mann. Wer mag denn loslegen mit seiner Augsburg-Traumelf? Ich war ja dann dafür, dass man den Verein eigentlich sehr egal findet, war ich dann doch recht begeistert, was man da so für Spielermaterial doch findet.
Ja, absolut. Also wenn ihr möchtet, kann ich gerne beginnen mit meiner Aufstellung. Ich habe mich für ein 3-4-3 entschieden, ein relativ offensives, würde ich behaupten an der Stelle. Im Tor habe ich mich entschieden für Simon Jentsch. Das war für mich eine relativ klare Kiste. Dann spiele ich mit quasi drei Innenverteidigern. Das sind Ragnar Klavan, der meines Wissens, glaube ich, der einzige Este in der Bundesliga jemals war.
Ja.
Stand 2019. dann noch die zwei weiteren Verteidiger sind Paul Verhaag und Jan-Ingvar Carlsen-Bracker. An dem kann man einfach nicht vorbei. Dann im defensiven Mittelfeld Daniel Bayer und so als Achter Jan Moravec. Im linken Mittelfeld habe ich dann Tobias Werner und im rechten Mittelfeld habe ich Raul Bobadilla, den man ja auch als Stürmer einsetzen könnte. Aber ich glaube, Gleiches kannst du auch behaupten über Tobias Werner. Und dann habe ich im, ja, als hängende Spitze quasi Halil Altintop, der ja bei Augsburg auch häufiger mal meines Wissens im offensiven Mittelfeld gespielt hat. Ja, ich habe ihn jetzt mal als hängende Spitze aufgestellt. Und dann ganz vorne drin Sascha Mölders und Michael Turk. Ich glaube, Michael Turk ist auch sogar der beste Torschütze des Vereins.
In der Bundesliga?
Glaube ich, weiß ich gar keine
Ahnung. Wahrscheinlich auch, Stand 2019, ne?
Alles Stand 2019 bei mir. Gab ja noch ein paar andere nette Spieler, aber vielleicht habt ihr die ja dann in eurer Aufstellung verwendet.
Ja, ich kann ja mal hier weitermachen, weil doch auch einiges sehr stark sich überschnitt. Im Tor habe ich nämlich auch Simon Jentsch. Dann habe ich als Linksverteidiger Ingo Hertzsch. Das hat sich jetzt wahrscheinlich auf eure Ohren sehr unangenehm angehört, aber ich wollte es so einmal nacheinander sagen. Genau, ich spiele mit 4-3-3 eigentlich und habe dann in der Innenverteidigung auch Ragnar Klavan, so ein Este muss man mal mitnehmen, und Uwe Mörle habe ich noch dabei.
Oh.
Ja, auch Uwe Möhre genannt.
Wow. Also, okay. Das war jetzt dein letztes Bier.
Ja, okay, Entschuldigung. Und daneben habe ich noch Jeffrey Raueleo als Rechtsverteidiger, auch wenn der eigentlich eher Innenverteidiger ist, ne? Aber ich wollte ihn gerne noch mit aufnehmen. Dann habe ich auch im zentralen Mittelfeld natürlich Daniel Bayer. Den hatte ich nämlich immer beim Kicker-Manager-Spiel. Und der hat immer jedes Spiel 2 Punkte bekommen. Also ganz egal, wie Augsburg gespielt hat, der hat immer eine 3,5 bekommen, kein Tor gemacht, keine rote Karte bekommen, solide 2 Punkte. Meine meisten anderen Spieler haben Minuspunkte gesammelt, insofern war das ein echter Lichtblick. Über rechts auch Tobi Werner und über links habe ich mich dann für Ibrahima Traoré entschieden, der ja auch, gut, auch noch Fußball spielt, weiß ich gar nicht so genau. Stand 2019 spielt er auch noch Fußball.
Der ist mittlerweile von Gladbach, glaube ich, weggewechselt.
Aber wohin?
Und, ja. Wohin ist die Frage, ne?
Ja. Naja, ich habe dann auch Halil Altintop als hängende Spitze. Das ist ja auch, glaube ich, dann einer der Rekordspieler von Augsburg in der Bundesliga, so nach Daniel Bayer und anderen. Und Sascha Mölders konnte man natürlich auch nicht nehmen. Und ich habe dann aber anstatt Michael Turk mich für Chayubi entschieden. Der wäre jetzt vielleicht auch in der Legendenelf des MSV Duisburg besser aufgehoben, aber ich dachte, in Augsburg kann man den auch mal nehmen.
Das kann man drüber diskutieren. Vielleicht kommen jetzt wütende Duisburger in unsere DMs, was wir uns hier erlauben. aber sei es drum.
Ja, also vor wütenden Duisburgern habe ich schon Respekt auf jeden Fall.
Ja, durchaus. Vor allem, wie heißt das Stadion noch? Ist das das Schau-ins-Land?
Ja, genau, Schau-ins-Land-Reisen-Arena. Kannst du dir nicht ausdenken, ey. Ja.
Einer der Top 3 Namen jemals nach der Trolley-Arena. Ja, ich hab mal gedacht...
AKW-Stadion in Augsburg.
Ich hab mich jetzt diese Woche ein bisschen mit der Frage auch ein bisschen übergeordnet auseinandergesetzt, wann denn unsere Arbeit von Computern gemacht werden könnte, sodass ich mal in den ChatGPT gegangen bin und da mal so ein paar Fragen gestellt habe, so, hey, könntest du mir mal ein Szenario beschreiben, wo Rainer Kallmund beispielsweise ein McDonald's in Reutlingen eröffnet? So, das wird dir von der Intelligenz auch geschrieben, ein bisschen Schabernack getrieben. Und ich habe aber mir auch mal eine Kultelf von der KI zusammenstellen lassen. So, auch mit Begründungen dann und so weiter, das lese ich jetzt alles nicht vor. Im Tor wurde mir Marvin Hitz vorgeschlagen. Viererkette mit Paul Verhaag, Ragnar Klavan, Jan Ingvar, Carlsen Bracker und Philipp Max. Dann ein Dreier-Mittelfeld mit Daniel Bayer, Joel Co. und Tobias Werner. Mittlerweile auch Trainer bei Regensburg, glaube ich, Werner. Habe ich gestern auf jeden Fall in der Zweitligakonferenz gesehen. War ich sehr überrascht. Und vorne dann Bobadilla, Turk und Chayubi. Chayubi wurde von der KI empfohlen, weil er für seine guten Dribblings bekannt ist. Das fand ich sehr süß geschrieben, auf jeden Fall.
Ah, heißt, man kann da irgendeinen Spielernamen eingeben und nach den Qualitäten fragen und dann spuckt er irgendwas aus?
Wahrscheinlich schon. Also ich hatte gestern auch, das hatte ich ja auch, glaube ich, geschrieben, ob Cristiano Ronaldo Christian Wörns beneidet. Da meinte die KI dann, warum sollte Cristiano Ronaldo Christian Wörns denn beneiden? Habe ich jetzt nicht verstanden, warum die da so negativ eingestellt war. aber man kann auf jeden Fall einiges schreiben. Auch ein Grilltag, wo Kovac und Christian Wörns die Kohlen aus dem Feuer holen. Die unterhalten sich dann quasi, das fand ich auch sehr gut. Robert, wir müssen beim Grillen auf die Kohlen aufpassen. Ja, Christian, das ist der wichtigste Part. Also kann man einigen Schabernack mit anstellen. Und wahrscheinlich auch für nützliche Sachen, würde ich mal tippen.
Ja, man muss sagen, dass es ja schon sehr nah an unseren Top-Elfs war, insofern kann man durchaus sagen, wir sind absolut ersetzbar.
Ja, ich habe auch mal drum gebeten, Fragen zu entwickeln, aber da kannte er leider das englische Fußballprinzip nicht. Da wurde mir von Moneyball ist ja so ein Film, glaube ich. Und damit wurde das irgendwie verwechselt, das ökonomische Fußballprinzip. Und dann wurden mir da 10 Fragen zu ausgespuckt. Also,
das ist ja albern.
Ja, wir haben die Packing-Rate erfunden.
Packing, genau.
Von wem ist das? Von Reinhardt und Hegeler?
Ja.
Reinhardt. Oh, die gehören auch zusammen.
Die gehören auch zusammen. Ja, ja. Und ich finde auch, Dominik Kohr könnte da auch problemlos mitmischen. Ich finde, das ist auch genau derselbe Typ.
Ja.
So teamdefensives Mittelfeld und super unauffällig.
Ja, und
viele gelbe Karten. Können wir demnächst können wir das auch nochmal die Community fragen, vielleicht in 2 Wochen, welche Spieler für die gehören. Weil ich finde, Klavan und Verhaag gehören auch zusammen. Das ist für mich auch ein Spieler irgendwie. Also.
Da habe ich keine Meinung. Bei uns, ich finde, oder? Also Ristoff und Kahan waren für mich immer noch so ein Pendant.
Auf jeden Fall.
Die gehörten zusammen.
Boah, jetzt so on the spot gar nicht so einfach. Aber wenn man dann die Spieler vor Augen hat, dann passt es sofort.
Ja, so ein bisschen Bartstuber und Müller. Ja. Dadurch, dass sie so gleichzeitig damals hochgekommen sind.
Lell und Ottl.
Ja, auch, ja. Lell und Ottl.
Spieler, kurze Namen, bei Bayern gewesen, dann noch woanders. Ja.
Giovanni Federico und Massimilian Porcello.
Ja.
Ja.
Auch für mich sehr gleich. Was hattet ihr denn eigentlich noch für Leute so in der Auswahl? Also wen ich rausgelassen habe, weil der einfach nicht so viele Spiele für Augsburg gemacht hat, Piotr Trochowski, der es aber natürlich anhand des Namens schon verdient hätte. Oder auch zum Beispiel Imre Šabić.
Ja, auch wird stark. Schon konsequent falsch ausgesprochen sein.
Wie würdest du ihn denn aussprechen?
Šabić?
Nee, Šabić ist schon richtig.
Also das nochmal anders. Also jetzt haben wir drei unterschiedliche Versionen. Das eine wird schon passen.
Ja, obwohl ja Imre Xabic, das wird ja gerne vergessen, seinen größten Auftritt für den VfB Stuttgart in der Champions League hatte.
Gegen Manchester United?
Manchester United geschlagen haben mit Ronaldo und Rooney und wem sonst noch, einigen Leuten.
Ich habe noch André Hahn rausgelassen, der aber auch, glaube ich, einer der Spieler mit den meisten Bundesligaspielen für Augsburg ist. Insofern hätte der wahrscheinlich das auch noch verdient, in so eine Elf aufgenommen zu werden. Ansonsten Marvin Hitz im Tor, aber irgendwie fand ich den nicht so spannend. Und ansonsten habt ihr die, glaube ich, genannt, die ich rausgelassen habe. Ja, also Jan Moravec hattest du ja, Julian, ne? Den hatte ich noch drauf.
Genau.
Ja.
Ich möchte an der Stelle nochmal darauf hinweisen, dass Augsburg zwischen 97 und 2002 noch ein sehr geiles Wappen hatte. Ich finde das jetzige auch so ein bisschen langweilig, muss ich zugeben. Also passt quasi. Und dieses Wappen, das besagte, was ich gerade angesprochen habe, das erinnert sehr stark an das von Feyenoord Rotterdam. Einfach mal dieses Wappen googeln, also da sind sehr viele Überschneidungspunkte. Also so eine schwarze Umrandung und dann im Innenbereich ein kleiner Schriftzug und auf der linken Seite rot, auf der rechten Seite weiß, meine ich. Ob man sich da wohl dran orientiert hat, keine Ahnung.
Ja, ich habe es ja eben nur gesehen, du hast es mir gezeigt und hast gefragt, welcher Verein ist das?
Ja.
Und ich habe sofort gesagt, ja, Feyenoord.
Ja.
Und dann war es der FCA.
Ja, vielleicht gibt es irgendwie in Rotterdam auch eine Puppenkiste oder so. Also, vielleicht haben die da irgendwie so eine Connection.
Möglich, möglich.
Vielleicht auch genug zum FCA. Wisst ihr schon, welchen Verein ihr vermisst aus der Bundesliga? Also ich weiß, welchen ich sagen würde, aber wir wollen jetzt natürlich nicht biasen, die Antworten. Aber habt ihr da schon was konkret im Kopf?
Ich glaube, da hat wahrscheinlich jeder irgendwie 3-4 Vereine, die einem direkt einfallen, ohne die jetzt nennen zu wollen und die Community jetzt zu beeinflussen. Aber da fallen mir einige ein, muss ich sagen. Gerade so die Bundesliga um die 2000er so rum, hätte ich gesagt. Das war eigentlich ein ganz guter Mix. Da war recht viel, waren recht viele gute Mannschaften dabei irgendwie.
Mhm. Ja, ich bin gespannt, was dann sich da durchsetzen wird, was ihr so sagt und womit wir uns dann beschäftigen. Ansonsten können wir jetzt, glaube ich, auch so langsam überleiten zum letzten Programmpunkt, wenn man so möchte.
Zum Quiz, so ist es. Das habe ich vorbereitet. Noch eine kurze Sache, die mir gestern aufgefallen ist. Beim Spiel Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt haben Philipp Max und Maximilian Philipp gespielt. Also, ja, gibt es auch nicht alle Tage. Mhm. Gut, aber das jetzt nur noch als kleine Randnotiz. Ich durfte mal das Quiz machen, ganz ohne KI oder Sonstiges. Da habe ich selbst ein bisschen Gehirnschmalz investiert, um euch mal hier so ein bisschen heute auf die Probe zu stellen. Und ich würde mal behaupten, dass die ersten beiden Fragen so ein bisschen Warm-up sind. Wer von euch möchte denn anfangen und hier die erste Frage bekommen?
Ich.
Oh, dadurch, dass wir eigentlich zusammensitzen, könnten wir eigentlich auch jede Frage probieren zu beantworten. Also,
ich wollte gerade sagen.
Oder wir können auch einfach reinbrüllen.
Ach so, meinst du so mit Buzzer quasi?
Mhm.
Ja,
das wird chaotisch, glaube ich.
Ja, mega, oder?
Probieren wir,
oder? Einfach mal was Verrücktes machen heute. Einfach mal,
Mensch,
mal gegen den Strom.
Wirklich, ey, Leute, Stefan, lass die anderen sich verändern und bleib so, wie du bist. Ne? Ja. So. Okay, oh Mann. Ja gut, das erste, beim ersten könnt ihr euch vielleicht ein bisschen abwechseln, weil das so eine Frage ist, nenne mir. Und zwar hätte ich gerne, das können wir jetzt vielleicht ein bisschen ausweiten, ich wollte ursprünglich 7 der 9 WM-Städte 2006 und hätte jetzt einfach gerne alle 9 mal von euch.
Ich leg mal los mit Gelsenkirchen.
Ja.
Ich mach weiter mit Dortmund.
Korrekt.
München, unter anderem Eröffnungsspiel.
So ist es.
Die AOL-Arena, also Hamburg.
Ja, natürlich auch dabei.
Ja, Berlin war auch dabei, auch wenn das Stadion hässlich ist.
So ist es.
Dann Frankfurt.
Auch Frankfurt ist dabei, ja.
Wie viel fehlen denn jetzt noch?
So, ich muss jetzt mal einmal mir die kurz hier markieren. Also München habt ihr gesagt, dann habt ihr Hamburg gesagt, sind 2. Gelsenkirchen habt ihr gesagt, 3. Dortmund 4. Und Frankfurt 5. Frankfurt hatte ich ehrlicherweise ja nicht auf der Liste drauf. Waren das noch 10? Ich dachte jetzt 9. Also es fehlen noch 1, 2, 3, 4, 6. 6 fehlen noch.
Oha. Also ich weiß auf jeden Fall, dass Frankfurt dabei war, weil ich war in Frankfurt bei einem WM-Spiel im Stadion.
Deswegen. Das ist ein klingt nach einem Argument für Frankfurt.
Ja. Aber ich würde mal weitermachen. Ich glaube tatsächlich, dass Düsseldorf WM-Spielort war.
Jetzt tauchen hier immer mehr auf. Düsseldorf habe ich auch nicht auf der Liste. Also jetzt müssen wir hier noch mal. Jetzt nennt noch mal jetzt hier die anderen, die euch gerade einfallen.
Also mir fällt noch auf jeden Fall Stuttgart ein.
Oh ja.
Da müsste sogar das Spiel gegen Portugal damals gewesen sein. Spielt um Platz 3.
Korrekt.
Dann, Köln. Köln.
Auch Köln war dabei, ja.
Nürnberg auf jeden Fall.
Ja.
Auch Nürnberg war dabei.
So, jetzt wird es schon ein bisschen schwieriger.
So, okay, Asche über mein Haupt. Ich habe es jetzt nochmal parallel nachgeguckt. Es waren 12 Stadien und es fehlen euch. Ja, 12 finde ich auch viel irgendwie. Weiß ich nicht. Aber gut, es fehlen noch 3 aktuell, die ihr noch nicht genannt habt.
Ja, ich überlege, ob Bremen, ich sag mal Bremen, aber ich bin mir da sehr unsicher.
Das ist falsch.
Bremen war nicht dabei.
Ah. Okay, dann beantworte ich dann jetzt mal final mit Hannover.
Richtig.
Dadurch habe ich doch jetzt gewonnen, oder?
Du warst eigentlich falsch. Schon gewonnen, ja.
Aber wen gibt's noch? Also, jetzt können wir nochmal.
Gladbach?
Nee, zu kleiner, genau, und zu kleiner Standort, glaube ich.
Ja. Eins in Ostdeutschland noch.
Ja, ach, Leipzig. Ja. Zentralstadion.
Genau. Mhm. Und eins noch, das, auch so ein random Fakt, ich glaube, das dritt- oder viertsüdlichste Stadion. Vielleicht kommt ihr noch drauf.
Das hilft mir gar nicht weiter.
Das dachte ich mir bereits.
Also wenn wir von Süden gehen, München, Stuttgart, Nürnberg und dann fehlt jetzt dieses Stadion. Aber Frankfurt ist dann schon nördlich davon.
Genau, Frankfurt habt ihr auch schon genannt. Also es ist ziemlich genau, zumindest auf dieser Wikipedia-Karte, ziemlich genau auf einer Höhe mit Nürnberg. Aber natürlich dementsprechend westlicher. Ich glaube, über den Gedankengang kommt ihr, glaube ich, nicht ran.
Ja.
Es war Kaiserslautern noch.
Ja.
Schön parallel. Okay, das ergibt vollkommen Sinn.
Ja.
Genau, und zu den Bewerbern, also es gab natürlich noch mehr Bewerber, nicht genommen wurde, Düsseldorf, also es war vorhin tatsächlich falsch, Bremen und Gladbach. Die drei wurden nicht berücksichtigt, wahrscheinlich, ich meine, Düsseldorf gab es im Ruhrgebiet mit Dortmund und Gelsenkirchen und Köln, in NRW dann schon 3 und Bremen vermutlich auch ein bisschen zu klein. Ja, das habt ihr ja schon mal sehr gut gelöst. Und jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Und da hätte ich gerne, das könnt ihr jetzt vielleicht auch einfach abwechselnd machen, solange bis keiner mehr was weiß, Brasilianer, die für Bayer Leverkusen aktiv waren.
Okay, ich habe eben angefangen, dann darfst du, Julian.
Dann fange ich an mit C. Roberto.
Ah, den wollte ich auch sagen, jetzt weiß ich keinen mehr. Also müssen die ihr ganzes Leben lang Brasilianer gewesen sein?
Das ist ein sehr fairer Punkt. Ich kann da einen Gedankengang direkt nachvollziehen, weil ich da auch dann, wenn du den nennst, an Bayer Leverkusen mal kurz eine Frage stellen würde. Also nenn ihn gerne.
Dann sage ich erstmal Paulo Roberto Rink.
Korrekt, weil der wurde auch auf der, ich habe das natürlich auf der Internetseite von Bayer Leverkusen rausgesucht, gewissenhaft wie ich bin. Und da ist er auch aufgelistet. Dementsprechend lasse ich das mal zählen.
Okay, dann mache ich weiter mit Lucio.
Natürlich, richtig.
Ich sage Emerson.
Emerson, ja.
Dann sage ich Roque Junior.
Weltmeister, klar.
Dann sage ich Juan.
Ja, auch Spieler, die so zusammengehören, finde ich so ein bisschen,
absolut,
oder?
Absolut.
Ja. Dann sage ich Renato Augusto.
Ah, den wollte ich jetzt auch sagen.
Ich finde, der gehört, obwohl die nicht zusammengespielt haben, zu Thiago Neves so ein bisschen. Der zwar beim HSV war, aber. Wobei Thiago Neves wirklich sehr schlecht war und Renato Augusto sogar ganz gut, ne?
Ja, nee, der war eigentlich
genau,
gut.
Genau, wo wir bei Comunio noch waren, was du ja vorhin gesagt hattest, Stefan, Renato Augusto war eine Granate bei Comunio. Also der hatte in einer Saison immer eine 2,5, das waren ja, glaube ich, 6 Punkte, aber hat auch echt nur so 1,5 gute Spielzeiten gehabt. Ich glaube, danach war der viel verletzt, glaube ich, ne?
Aber der war später also, nochmal gut. Also ich glaube, der hat noch sehr gut wieder zurück in Brasilien auch einige sehr gute Jahre gehabt, wo er dann ja auch weiterhin mehr oder weniger Stamm gespielt hat in der Nationalmannschaft. So 2008, 2010, da war der, glaube ich, immer am Start.
Ja, der hat ja nicht auch bei der Copa am. Nee, der hat er bei Olympia noch mitgespielt? Kann das sein?
Ja, ja. Ja.
Ja, der. Ich hatte dem ja, muss ich sagen, echt eine recht große europäische Karriere irgendwie zugetraut, nachdem er bei Leverkusen so am Beginn sehr stark gespielt hat. Aber gut. Ja.
Ja. Ja, ja, ich habe mich jetzt die ganze Zeit reden lassen, weil mir immer noch kein Brasilianer nochmal eingefallen ist.
Ah ja. Ah,
Aber da gibt es auf jeden Fall noch welche.
Also die Granaten habt ihr, glaube ich, genannt. Ja. Es gibt aber noch den einen oder anderen.
Also ich habe noch welche.
Ja, also aus der Klaus-Augenthaler-Ära gibt es auf jeden Fall noch zwei. In den 90ern gibt es noch welche, die sind aber schwierig. Und so die letzten 4, 5 Aktiven bei Leverkusen, die habt ihr auch noch nicht genannt.
Ich sag mal Chris. Also,
ja, ich glaube, die Definition des Paniktransfers, oder?
Genau.
Also auch bei, ja, im Lexikon auch, glaube ich.
Dann sage ich einen aus den 90ern, Jorginho.
Stark, sehr gut.
Ja, und schon sitze ich wieder in der gleichen Bredouille. Nee, man sitzt im Schlamassel. Anyways, ich würde dann noch mal weiter überlegen, aber ich komme echt.
Also kleine halb Italiener, halb Brasilianer.
Robson Ponte.
Richtig.
Dann sage ich passend dazu Franza.
Die gehören auch zusammen auf jeden Fall, ja.
Ja, zusammen mit Dimitar Berbatov.
Mhm, auch halb Brasilianer, ne?
Ja.
ja, wen haben wir denn da noch so? Puh, es ist echt mühsam.
Also ich gebe dir mal einen Tipp, mir fallen gerade zwei Linksverteidiger ein.
Ja, aber der ist doch Argentinier.
Nicht Placente, nein.
Ja, okay. Atierson.
Ja, sehr gut.
Dann nehme ich jetzt den anderen Linksverteidiger, Wendell.
Oh, klar.
Wendell hatte auch immer eine rote Karte, oder? Dinge, die immer waren. sehr häufig so glattrot mit offener Sohle irgendwie. Also das war so ein Raubein auch ein bisschen.
Zählt auch, wenn das nur vom Spielstil her Brasilianer sind? Weil dann würde ich jetzt René Riedlewitz sagen.
Bernd Schneider.
Ah, ja, klar. Ja.
Der weiße Brasilianer zählt auf jeden Fall.
Sowieso, sowieso. Der einzige Brasilianer mit Ohrring, der hat einen Ohrring, oder? Bernd Schneider?
Ja, ja. Der hat einen schönen Ohrring. Damals mussten wir den auch noch nicht abkleben. Aber ja.
Ah, das waren auch noch geile Zeiten, als die Spieler auch so Kettchen über dem Trikot getragen haben.
Ja, ja.
Oder Nasenpflaster. Wie Olaf Marschall.
Oder Emilien Penzer. Aber ja, zu Brasilianer muss ich jetzt, glaube ich, trotzdem passen. Also wenn du noch einen hast, Julian, dann hau ihn raus.
Nee, also mir fällt gerade auch ad hoc keiner mehr ein. Also mich hat das jetzt verunsichert, weil Jasper ja meinte, aus der aktuellen Zeit wären irgendwie noch ein paar da. Oder so.
Also vergleichsweise aktuell.
Ja, ja. Also sagen wir mal die letzten 5, 6 Jahre oder so, meinst du?
Genau, es gibt einen auch, der aktuell noch spielt, der auch schon großes Talent auf jeden Fall ist. Offensiv recht schneller, wendiger Spieler.
Mir fällt noch ein Spieler ein, der da mal war. Der müsste Marquinhos heißen. Auch Anfang der 2000er oder so. Ich glaube, der hat nicht mal ein Bundesligaspiel gemacht, aber der stand mal im Kader.
Ja, da gibt es auch einen schönen DSF, so größten Transfer-Flops, und da sitzt dann auch Kalli. Ja, das Geld haben wir in den Sand gesetzt für Marquinhos. Also, der hat auch recht viel gekostet und war einer der wenigen Flops so von den Leverkusen-Brasilianern, muss man ja sagen.
Mhm. Kannst du denn nochmal irgendwie Tipps geben, also ohne jetzt direkt aufzulösen, uns nochmal so ein paar, weiß ich nicht, Stationen von den anderen oder irgendwas anderes Markantes,
Positionen? Ich habe auch gerade noch das aktuelle Offensivjuwel vor Augen, aber der Name fällt mir auch nicht mehr ein.
Ja, das aktuelle Offensivjuwel hat den gleichen Namen wie ein zentraler Mittelfeldspieler, der auch Brasilianer ist und bei Barcelona und in China gespielt hat.
Oh, das sind mir zu viele Ecken, das schaffe ich heute nicht.
Okay, der nächste, was wir noch offen hätten, ein eher hellhäutiger Innenverteidiger, der so vor, was steht jetzt, 2008, 2009 hat er bei Leverkusen gespielt. Der war von Barcelona an Leverkusen ausgeliehen.
Ich sehe ihn gerade vor Augen. Ja, der hatte so schwarze, sogar so einen Ticken längere Haare, glatt. Ja, okay, das macht mich wahnsinnig jetzt. Da werde ich mich gleich sehr ärgern. Anfangsbuchstabe?
H.
H.
Henrique.
Ja,
ja. Aber das. Ja, aber da fehlt noch was, oder?
Ja, ich glaube auch, dass da noch was fehlt. Der hieß nicht nur so.
Also der hatte natürlich wahrscheinlich wie jeder Brasilianer 32 Namen, aber hier jetzt bei auf der Bayer Leverkusen Internetseite steht nur Henrique. Also okay. Da kriegt ihr volle Punktzahl. Einen noch aus den 90ern, den ihr noch nicht genannt habt, der hat unter anderem noch bei Bayern gespielt und bei AS Rom.
Ja, Emerson hatten wir doch schon, oder?
Aber Emerson ja. War nicht bei Bayern.
Ah, stimmt, ja. Paulo Sergio.
Ja, Paulo Sergio.
Richtig.
Ah.
Richtig. Ja. So, gut, ich glaube, die restlichen, ich nenne die mal kurz, aber es dauert sonst, glaube ich, vielleicht zu lange und auf die kann man auch nicht kommen. Aus den tiefen 90ern haben wir noch Rodrigo, ein Jahr da gespielt, Tita, Ramon, C. Elias, das sind so die aus den 90ern. Genau, den Rest hattet ihr genannt. Dann noch, wen ihr jetzt noch nicht genannt hattet, aber sonst habt ihr wirklich echt stark alle gewusst, André Ramalho.
Ah.
Genau, der hat dann ja noch bei
Leipzig war der noch.
Leipzig, oder? Genau. War das nicht so ein Lockenkopf oder so? Kann das
ja,
sein?
Ja, ja, ja.
Genau, den habt ihr vergessen zu nennen. Und der aktuelle Paulinho, Leute.
Ah. Ja, ich hatte ihn vor Augen, aber das fiel mir jetzt nicht ein.
Ja, ja. Nee, aber durchaus gute Leistung von euch. Dann kommen wir mal jetzt zu den nächsten Fragen, die sich etwas kürzer beantworten lassen. Und zwar hätte ich jetzt gerne, jetzt kommen die Hallenmasters-Fragen, aber es ist natürlich jetzt nur noch eine übrig, weil die andere mir vorweggenommen wurde. Welcher Song lief denn immer bei den Hallenmasters, wenn nicht mehr allzu lange zu spielen
war? Wer hat an der Uhr gedreht?
Das kam wie aus der Pistole geschossen. Ich hätte noch The Final Countdown, Jerk It Out und von Dr. Alban Sing Hallelujah zur Auswahl.
Also Jerk It Out hätte ich mir auch sehr gut vorstellen können. Ich glaube, das hätte ich geantwortet, weil ich hätte es jetzt nicht gewusst.
Ja, ich glaube, Jerk It Out kam später raus und ich habe es halt genommen, weil ich irgendwie an FIFA gedacht habe. Mhm. Ja, das kam jetzt wie aus der Pistole geschossen. Genau, die nächste Frage wäre nämlich das mit dem fliegenden Torhüter gewesen. Und da wären die Auswahlmöglichkeiten Tarnath, Thorsten Fink, Sean Dundee und Dirk Schuster gewesen.
Aber kannst du da die genaue Frage nochmal, weil, also ich habe es ja vorhin jetzt nicht so perfekt erklärt, würde ich mal behaupten. Vielleicht kannst, also, vielleicht kannst du die Frage nochmal dazu vorlesen.
Meine Frage war auch ein bisschen anderer Natur, nur welcher Spieler spielte beim KSC unter Winfried Schäfer als fliegender Torhüter?
Ah,
das
okay,
war quasi meine Frage. Und ich hatte das neulich nochmal zufällig irgendwie gelesen und das genau war, wie gesagt, so machen auch, glaube ich, bis heute irgendwelche Amateurvereine in Hallen so. Beim Angriff kommt ein spielender Torhüter mit, das war in diesem Fall eben Tarnath. Und sobald man den Ball verloren hatte, ist der über die Bande gesprungen und dann kam der Torhüter rein. Und es wurde dann aber wirklich aufgrund von Michael Tarnath dann verboten, auch wirklich, dass man wirklich einen Keeper, so ein Rüdiger Vollborn oder sowas, dass man so einen dann im Tor brauchte und keinen Tarnath.
Wie singen Fußballfans so schön? Tannenverbote halten uns nicht auf. Ging so, oder?
So in die Richtung, ja.
Ja, ja.
Ja,
ja, sodass dann leider Koller nicht mehr in der Halle irgendwie als fliegender Keeper spielen konnte.
Ja, ja. Ey, ein Punkt, Jan Koller, ist der mittlerweile irgendwie Eishockey-Profi? Ich folge ihm bei Instagram und ich sehe ihn da häufiger in kompletter Eishockey-Montur. Ich glaube, er hat da jetzt einfach die Sportart auch nochmal gewechselt. Auch das war ja hier schon des Öfteren Thema.
Spielt ihr zusammen mit Tschech vielleicht? Könnte das sein?
Ja, mit Sicherheit. Und wo kommt der Koller her? Aus
Tschechien.
Ich meine, welcher Verein? Ostrau?
Keine Ahnung.
Weil die haben, glaube ich, auch eine Eishockey-Abteilung. Also.
Da schließt sich der Kreis.
Da schließt sich der Kreis, ja.
Er macht jetzt Dominik Hašek Konkurrenz. Dominik Hašek kenne ich noch aus FIFA. Nee, nicht aus FIFA, sondern aus NHL 99, was ich leidenschaftlich gespielt habe.
Ja, das hast du wirklich leidenschaftlich gespielt.
Ja. Grüße auch an Peter Bondra und alle anderen Spieler, die ich wieder namentlich vergessen habe.
Okay, dann kommen wir mal zur nächsten Frage, die ich mir jetzt provisorisch hier zusammenschustern musste, weil ja die andere Frage vorweggenommen wurde. Ja, wer ist denn jetzt für die gelbe Kartenregelung zuständig, dass diese eingeführt wurde?
Also ja, ich weiß ja, wer die meisten gelben Karten in der Bundesliga gesammelt hat. Deswegen würde ich schon denken, dass das Bernd Hollerbach oder Stefan Effenberg sein könnte. Ich habe allerdings auch gar keine Ahnung, wann die Regelung eingeführt wurde.
Ja, ich habe natürlich vier Auswahlmöglichkeiten,
ja,
die ich einfach mal vortragen würde. Zum einen Karl-Heinz Förster, zum anderen Walter Frosch, dann noch Guido Buchwald oder Uwe Bindewald. fand ich witzig, beide da zu nehmen, nur Konsequenz.
Ja, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Aber ich, also mein ich, Tipp wäre Uwe Bindewald.
Ja, das hätte ich auch gesagt. Ja. Also.
Da habe ich euch ja hier super auf die falsche Fährte gelockt. Es ist wirklich Walter Frosch gewesen, der in, ich lese mal kurz die Begründung vor, und es ist auch, man muss wirklich sagen, hier steht vermutlich, ist er dafür verantwortlich. Also, in der deutschen Fußball-Bundesliga wird seit der Saison 1979-80 zunächst jeweils nach vier gelben Karten eine Gelbsperre verhängt. Zu verdanken ist diese Regel vermutlich dem Spieler Walter Frosch, der es in der Bundesliga-Saison 76-77 auf 18 oder 19 gelbe Karten in 37 Spielen brachte. Finde ich auch gut, dass das so genau dann auch nicht datiert ist. ja, aber 19 gelbe Karten von Walter Frosch waren dann wohl dem DFL genug, sodass dann vor über 40 Jahren diese Regel dann eingeführt wurde.
Okay, ja. Gut, also kein Punkt für uns beide. Wie steht's sonst? Hast du einen Überblick, Jasper?
Ich glaube, ich habe null.
Ja, je nachdem, wie wir das alles werten jetzt, ne? Theoretisch hättest du jetzt 2 und Stefan 0, aber ihr habt ja auch irgendwie alles so zusammen beantwortet. Also, ja, außer Wertung heute einfach so ein bisschen
das Quiz.
Gut, dann ist wieder euer Hirnschmalz gefragt. Schätzfrage, ihr dürft euch um 3 verschätzen. Wie viele Meistertitel gewann denn der AC Mailand seit dem Jahr 2000?
Okay. Also die sind ja letztes Jahr Meister geworden. Das ist schon mal einer.
Und davor ist er quasi
ein Jahrzehnt lang nur Juve-Meister geworden.
Genau. Und vorher?
So in den 2000ern sind die sicher auch mal Meister geworden.
Ja, bestimmt mehrfach
auch. Ja, ja. So 3-mal in den 2000ern Meister geworden? Weil so zum Ende der 2000er war ja dann Inter die beste Mannschaft. Die haben ja dann 09 und 10 und glaube ich sogar 11 die Meisterschaft geholt. Dann ging Juve los.
Ja.
Und davor.
Ich glaube, ist nicht 2000 entweder nochmal Lazio oder Roma, ja, ja, einer von beiden?
Ich glaube, die AS Rom.
Ja.
Und dann 2001 Lazio, kann das sein, dass die beide, oder 99 Lazio, dass die da beide mal nochmal Meister geworden sind. Und seitdem halt nur noch Vereine aus dem Norden.
Aber die haben auf jeden Fall, also ich weiß, dass die Roma und Lazio auf jeden Fall super wenige Meistertitel
haben. Ja, ja.
Und richtig crazy, ich glaube, die Serie A gibt es irgendwie schon seit 1898 oder so.
Echt?
Die gibt es schon unfassbar lang. Also da haben auch so sind teilweise so Vereine Meister geworden, deren Namen, also die gar nicht mehr existieren, deren Namen ich auch noch nie gehört habe. Entsprechend, also ich würde jetzt so sagen, die sind vielleicht so 3-mal tatsächlich nur Meister geworden.
In den 2000ern?
Ja, oder?
Plus den einen Titel letztes Jahr, also 4.
Ich hätte jetzt gar nicht gewusst, dass sie letztes Jahr Meister geworden sind.
Ich finde erstaunlich, dass wir uns um 3 verschätzen können.
Ja, das finde ich auch komisch.
Das wäre wieder so ein auch eine falsche Fährte.
Ja, genau, das wäre wieder so ein Jasperscher Move.
Ja, ja. Also bleiben wir bei 4.
Dann sagen wir 4.
Sehr gut, es ist 3-mal nur gewesen. Ja.
Ich sag noch 3.
Ja. Ja.
Ich hatte 3 gesagt.
Ja, weil du aber das letztes Jahr nicht mitgezählt hast.
Genau, dementsprechend in der Saison 21-22, in der Saison 2010-2011 und in der Saison 03-04. Ich finde es wirklich erstaunlich, weil man ja immer diese Mailand-Legenden-Elf so um, sagen wir jetzt mal, 2005 vor Augen hat mit Pirlo, Dida, Maldini, Cafu, hast du nicht gesehen. Und die sind wirklich unter auch der Ägide von Ancelotti nur einmal Meister geworden.
Ja, und ich glaube,
für die Anzahl ein bisschen dünn, muss ich sagen, für die Truppe irgendwie. Die
haben nicht so kontinuierlich gut gespielt. Ne? Ich glaube, die haben so in ihren Champions-League-Spielen halt vor allem immer richtig gut performt, wenn sie da halt einfach nur mauern mussten, weil sie irgendwie vorne einen Ball reingeköpft haben.
Ja, und die waren ja 2005 im Champions-League-Finale und 2006 im Champions-League-Finale.
Und 2003 auch.
2007 war das. Ja, es waren Liverpool-Mailand. Liverpool gegen Mailand war 2005 und 2007. Und dann war 2002, 2003, das war das Elfmeterschießen gegen Juve.
Genau. Ah, okay. Ja, ja.
Ja. Also ja, dreimal CL-Finale in 4 Jahren, aber nur ein Scudetto. Zu anderen Meistertiteln können wir einmal noch mal kurz drüber sprechen. 99-2000 wurde es Lazio Rom mit dieser Truppe da mit, was weiß ich, wer da alles rumlief. Ich glaube, der junge so, ne? Crespo, Nedved, Veron.
Geizka, ja. Mendieta.
Da gab es ja einige. Und ein Jahr später war es AS Rom. Da gibt es auch immer dieses Foto mit Batistuta, dem jungen Cassano und Totti. Ich glaube, das ist auch aus der Zeit. Und seitdem, die letzten 20 Jahre, eben nur die üblichen drei Verdächtigen. Und, hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm, die Meistertitel von Juve wurden nachträglich Inter Mailand, glaube ich, zugeschrieben.
Mhm. Ja, einer, glaube ich, oder zwei. Nee,
zwei, ne?
Ja.
Ja, genau. Aber ja, wie gesagt, AC Mailand dreimal Meister geworden. Und jetzt, weil ich natürlich für euch beide diese Fragen konzipiert habe, würde ich das Gleiche doch mal, würde mich von Real Madrid interessieren.
Seit 2000?
Sie.
Also ich weiß, dass Messi 9 oder 10 Mal Meister mit Barca geworden ist. Atletico ist einmal Meister geworden. Deportivo La Coruña ist 2001 Meister geworden.
Ich glaube, Valencia ist auch nochmal Meister geworden,
ja,
oder?
2000. Ja. Dann kommen wir so auf 7. Also sagen wir mal 9 Mal Barca oder 10 Mal Barca. Einmal Depor, einmal Valencia, einmal Atletico. Dann blieben so 10 übrig. Von 2000 bis jetzt, ne?
Ja, also du bist besser im Rechnen als ich, deswegen würde ich das auch so einloggen. Finde ich schlüssig, gut hergeleitet.
Okay.
Wir sagen, was ist 10. Eure Zahl? 10?
10.
Auch da bei einer Abweichung von 3 liegt ihr völlig im grünen Bereich. 8 Meistertitel waren es. Generell die Serie A auch wirklich, wenn man sich das so anguckt, seit 2000 recht gemischt. 99-2000 war, wie völlig richtig gesagt, Deportivo La Coruña. Dann 2-mal, vergisst man auch gerne, war es auch Valencia. 2002 und 2004, die da Meister geworden sind. Und vergisst man ja auch gerne, die waren ja auch 2-mal in Folge im Champions-League-Finale. Unterlagen da ja jeweils Bayern und Real Madrid. Genau, ansonsten relativ viel Barcelona und immerhin 2-mal auch 2014 und 2021 Atletico Madrid.
Ach, waren es doch 2, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm.
Ja, genau, aber natürlich, wenn man sich hier die Punkte anguckt, halt auch absurd viele Punkte, gerade so in der Saison 12 und 13 in den beiden Jahren sind Real und Barca mit jeweils 100 Punkten Meister geworden. Also, das ist wirklich krass, weil auch ein paar Jahre davor reichten dann auch mal 75 oder 77 Punkte. Also, gerade als so ein Guardiola und auch so ein Mourinho da waren, musste man halt in der Liga wirklich brutal konstant sein, um da wirklich Meister zu werden. Also, auch jetzt die letzten 4 Jahre jeweils 86, 87 Punkte. Das
ist ja eigentlich schon richtig viel, ne? Noch
nicht mehr. Ja gut, auf natürlich 38 Spiele gerechnet ist das auch schon ordentlich. Aber ja, 100 Punkte ist natürlich, das ist brutal, ne? Klar. Okay, nächste Frage. Das habt ihr beides mit Bravour gelöst. Jetzt, das ist wahrscheinlich eine Frage, die weiß man halt, oder man braucht die 4 Antwortmöglichkeiten. Unter welchem Pseudonym kickte Jürgen Klinsmann nach seiner aktiven Profikarriere in Kalifornien?
Ja. Ich weiß es nicht, aber ich kenne die Story. Aber wie hieß der da? Irgendwas. Ach. Ich glaube, wenn du die Antwortmöglichkeiten vorliest, weiß ich's. Hast du eine Idee, Julian?
Nee, ich überlege gerade so, ob er dann einfach so einen Künstlername hatte wie The Baker.
Das war auch mein erster Gedanke. Ich glaube, das war so ein lustiger Name.
Dann gib mal Auswahlmöglichkeiten, bitte.
Okay, war es Jürgen Diver? War es Michael Cleansey? Oder Jay Göppingen?
Jay Göppingen ist richtig.
Ja.
Jay Göppingen ist richtig.
Ja. Stimmt. Ja, jetzt wusste ich genau, ja. Wenn man es hört, dann kommt es einem bekannt vor, aber da wäre ich nicht drauf gekommen.
Nee.
Ja, bin ich nochmal drauf gestoßen, weil ich gestern ein bisschen im Buch Zeitlupen vom Vogelsang aus dem MML-Podcast gelesen habe. Und da sind quasi immer, man könnte so sagen, Kurzgeschichten. Der schaut sich halt von, man könnte sagen, Fußballlegenden halt so die Karrieren an und das ist dann eben sehr humoristisch geschrieben und unter anderem wurde da mal so die gesamte Vita von Klinsmann so ein bisschen beleuchtet mit, ja, was weiß ich, dem Tritt in die Werbetonne und das Leben in Kalifornien und da wurde dieser schöne Name dann nochmal genannt, Jay Göpping. Ja, sehr gut. Vom einen Stürmer der 90er kommen wir zum nächsten Stürmer, Nationalstürmer der 90er, Kalle Riedle. Der war ja, wie wir wissen, bei Borussia Dortmund aktiv und ja auch für den Champions-League-Sieg auf jeden Fall mitverantwortlich. Gegen Juve 97 traf er zweimal, wissen wir alles. Auch nach wie vor noch ein sehr schöner Mann, muss man sagen. Immer wenn ich den irgendwo sehe, denke ich mir, Mann, ist der gut gealtert. So, aber das ist ja jetzt auch völlig egal. Es geht darum, bei welchem Verein, zwei hätte ich da gerne, war Kalle Riedle denn noch aktiv?
Also,
ja, Kalle Riedle.
Ja, also einer fällt mir auf jeden Fall ein.
Ich bin am Überlegen
auch. Beim anderen bin ich mir unsicher.
Ich habe mehrere Vereine im Kopf. Oder sagen wir erstmal so, ich glaube, der hat auch in England und in Italien gespielt, oder?
Genau, der war bei Liverpool, meine ich.
Mhm.
Italien weiß ich gar nicht. Also in Deutschland kann ich jetzt einen Verein nennen.
Lautern?
Nee, den nicht. Werder Bremen auf jeden Fall.
Ah. Ja, vielleicht war der auch nicht bei Lautern, aber in Italien war der...
Ich finde Stuttgart.
Stuttgart.
Das ist eine Mischung aus Gladbach und Stuttgart. Ja. Das würde, finde ich, noch irgendwie passen. Da sehe ich ihn.
Hm.
Aber Jasper verzieht auch keine Miene.
Nee.
Da absolutes bringt man
Pokerface.
Hier, genau.
Pokerface, nein, also ich kann ja schon mal sagen, Werder Bremen ist auf jeden Fall korrekt.
Und Liverpool ist auch korrekt.
Habt ihr denn noch weitere Ideen? Es fehlt noch ein Verein in England und der italienische Verein fehlt noch.
Ah, zweite Verein in England.
Verein, der jetzt noch in der Premier League ist.
Boah, sehr gute Frage. Also es ist auf jeden Fall ein legendärer Verein. Ich weiß gar nicht, ob die sind auf jeden Fall vor ein oder zwei Jahren mal abgestiegen. Da war Schürrle war da kurz.
Fulham?
Korrekt. Mhm. Da war aber wirklich im, man könnte sagen, Spätherbst bis Winter seiner Karriere. wirklich zum Ende mit 34 bis 36, kann ja noch mal kurz die anderen Stationen nennen.
Italien hat er gespielt bei...
Ich finde Florenz irgendwie würde passen.
Nee.
Florenz Verona? Ist es nicht. Verona auch nicht.
Okay, jetzt wollen wir einfach irgendwelche Städte sagen.
Stopp, überlegt mal. Ich meine, bei Inter waren die anderen drei Deutschen, Klinsmann, Breme und Matthäus. Und beim AC Mailand waren ja die drei Niederländer. Gullit, Basten und Rijkaard. Dementsprechend, was bleibt denn noch so übrig?
Ja, aber ich glaube nicht, dass er bei Juve gespielt hat, oder?
Juve auch nicht. Bei Juve waren Kola, ich glaube Möller und vielleicht auch Hessler. Auf jeden
und
Fall
Reuter. Kola
und Möller. Und Reuter, ja.
Mm.
Der Verein, den hatte ich vorhin auch noch genannt.
Der hat bei...
Also Lazio?
Nee, AS Rom.
AS Rom war Völler, Lazio Rom ist korrekt.
Riedle
gespielt.
50-50 Chance
ja,
jetzt.
Ja. Genau, jetzt kann ich ja die Karriere einmal kurz vorlesen. Er hat bei Augsburg gespielt, also den haben wir auch in der Legendenelf vergessen. 3 Jahre, dann ein Jahr Blau-Weiß Berlin. Hatten wir, glaube ich, auch mal irgendwann als Thema, weil die ja ein Jahr in der Bundesliga gespielt haben. Und da hat er beachtliche 10 Tore geschossen. Dann 3 Jahre Bremen, dann nach der WM 90 zu Lazio. 3 Jahre dann 93 bis 97 bei Dortmund, dann Liverpool, dann Fulham. Und ich habe auch jetzt so ein bisschen für mich mitgenommen, als ich mir die Karriere angeguckt habe, dass der auch nicht so super viele Tore gemacht hat. 4 Jahre Dortmund, 24 Tore. Das ist jetzt für einen Stürmer, also weil der ja so eigentlich, natürlich ist das jetzt nicht Klinsmann-Völler-Niveau, aber ich finde, der wird dann immer recht schnell danach genannt, wenn man so an die großen deutschen Stürmer der 90er denkt, weil der natürlich dann irgendwie bei der WM dabei war und so weiter, aber hat jetzt auch immer nicht super viel geknipst.
Ja, aber er sieht halt einfach blendend aus.
Ja.
Ich glaube, das spielt da noch wesentlich mit rein.
Das spielt mit rein und dann natürlich bei der EM 92, da war Völler verletzt, da hat Riedle dann Stamm gespielt und halt einfach, weil der beim CL-Finale doppelt getroffen hat. Das trägt, glaube ich, auch noch sehr stark dazu bei. Ja, Nun gut, sehr viel von Kalle Riedle jetzt gesprochen. Das habt ihr natürlich auch wieder bravourös gelöst. Und wir hatten mal einen kleinen Italien-Exkurs, wer da wo gespielt hat. Gibt es auch eine schöne Elf-Freunde-Extra-Ausgabe, die ich nur empfehlen kann. Ich glaube, mit dem Titel Legionäre. Da gibt es auch schöne Artikel zu diesen ganzen Deutschen in den 90ern in Italien.
Ja, bin mal gespannt, ob es Napoli jetzt wirklich schafft, Meister zu werden. Das wäre ja mal was. Die haben es ja auch auf das neue Elf-Freunde-Cover geschafft, wo fett Forza Napoli draufsteht. We'll see.
Ja, die erste Meisterschaft im Diego Maradona-Stadion vielleicht. Das wäre ja was. Okay.
Jo, hast du denn noch eine Frage für uns?
Eine Frage kommt jetzt noch, weil ich da eigentlich die Gedanken hatte, dass ihr gegeneinander antretet. Dementsprechend war das Frage 9 und ja, wäre jetzt nochmal so ein Stechen gewesen. Sei es drum, ich lasse euch hier nochmal in den Ring gegeneinander. Und zwar hätte ich gerne den Kader der WM 2006 von Brasilien.
Okay, manche Leute wurden da ja schon genannt. Ich fange mal mit Lucio an.
Ja.
Boah, 2006, also, sag mal, Ronaldinho.
Ja.
Kaká. Der von Hertha natürlich.
Adriano.
Ja.
Ronaldo, der hatte nämlich da sein 14. WM-Tor geschossen.
Ja.
Juninho.
Jo.
Rocket Junior war da auch noch dabei.
Erster Fehler. Ich hätte gesagt, einen Fehler davon machen. Rocket Junior war nicht mehr im Kader.
Aber Juan war dabei, oder?
Ja, der war dabei.
Hm.
Im Tor Dida.
Jo.
Boah, der hat zwei, die zweiter und dritter Torhüter, die sind nicht so einfach. Wen haben wir denn dann noch so? Hatte ich eben schon Rubinho?
Rubinho hattest du noch nicht, ist auch korrekt.
Ach, Rivaldo hat er zwar noch gespielt, entweder bei Olympiakos Piräus oder Bunyoktor Taschkent, aber der war, glaube ich, nicht mehr im Kader.
Ja, ihr habt die beiden Außenverteidiger auf jeden Fall noch nicht genannt.
Cafu ja. War da auch schon in Rente?
Ah, bin ich nicht so sicher.
Ja, meinst du?
Also ich glaube, Cicinho wäre vielleicht eine Möglichkeit.
Ah, ich glaube, Giuliano Belletti war im Kader.
Auch das ist nicht korrekt.
Ach Mann, oh.
Haben wir jetzt leider schnell beendet. Wollt ihr noch ein paar aufzählen und wir gucken noch mal, wie weit wir kommen?
Ja, ja.
War da Gilberto Silva dabei?
Richtig.
Defensives Mittelfeld. Wer war denn da Linksverteidiger dann wohl? Roberto Carlos, war der noch dabei?
Ja.
Ja, ach.
Ja. Also okay, Cicinho war nicht dabei.
Doch, Cicinho war dabei.
Ach so, ja, den hatte ich eben schon mal kurz erwähnt.
Ich dachte, das wäre nur so überlegen gewesen quasi, wer in Betracht.
Und war dann Cafu auch tatsächlich noch dabei? Ja,
Cafu war sogar Kapitän mit 36 auch. Mhm. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass der da schon so alt war. Ich dachte, der wäre so 32 gewesen.
Ich würde sagen, Zé Roberto war auch im Kader.
Ja,
Zé Roberto hat auch 5 Spiele gemacht. Einer der wenigen Spieler, oder nicht einer der wenigen, aber auf jeden Fall absoluter Stammspieler.
Dann eben schon genannt, hatten wir, glaube ich, noch nicht, gerade Chris.
Chris also war auch dabei bei Lyon.
Genau. C-R-I-S.
So, was fehlt denn noch? Es fehlt noch ein Innenverteidiger, der bei Benfica war.
Ah, Luisão.
Ja, richtig.
Stark, Julian.
Nicht zu verwechseln dann mit dem Hertha-Stürmer Luisão.
wen ihr noch nicht genannt habt, der war bei Hertha aktiv während der WM. Auch so, ja, wird hier als Abwehrspieler aufgeführt, war aber, glaube ich, eher so ein defensiver Mittelfeldspieler.
Ja, Gilberto.
Korrekt.
Ohne Silva. Der war auch echt gut. Die hatten ja auch mal, wen gab es denn noch hier? Mineiro, der mal auch bei Schalke war.
Ja.
Der war aber eine Graupe, meine ich.
Der war auf jeden Fall eine Graupe.
Ja, der war schlecht. Das war so ein Felix Magath-Transfer, glaube ich, auch.
Ja, wen haben wir denn noch? Haben wir vielleicht noch so einen Stürmer, so Luis Fabiano oder so?
Der war 2010 dabei. Ihr habt, ja, Adriano Ronaldo, Rubinho habt ihr genannt. Der war zum damaligen Zeitpunkt ein Talent. Der hat der WM 2014 in negativer Hinsicht seinen Stempel aufgedrückt.
Ah, Fred.
Fred, richtig. Hm. Damals bei Lyon aktiv, ein Einsatz und ein Tor auch erzielt immerhin.
Alessandro Pato war aber nicht dabei.
Nee, der war da deutlich noch, der war da noch in der Grundschule,
hör mal. Ah ja, nee. Zusammen mit Thomas Rincon.
Ja, durchaus.
Ja, wieder Verweis auf Podcast von einem halben Jahr oder so. Aber ja.
In der Parallelklasse von Theo Walcott. gut, was fehlte noch? Ich gucke hier gerade mal durch. Einer von den Leverkusen-Brasilianern aus dem Mittelfeld.
Emerson, war das sein letztes Turnier?
Ja. Mit 30 Lenzen mittlerweile da bei Juventus Turin an der Murmel. Und, ich muss mal kurz gucken, genau, die beiden Ersatzkeeper fehlen noch. Auch zwei Legenden, kann man wirklich sagen.
Rodrigo Ceni?
Ja, richtig.
Aha. Zwei Legenden? Also Marcos war ja der Torwart 2002, aber der war dann nicht mehr dabei.
Nee, der war dann irgendwann auch mal 56 und hat gesagt, Jungs, ich kann hier nicht jedes Turnier mitreisen.
Julio César vielleicht noch?
Ja, genau.
Okay, genau. In der Tat.
Natürlich kein Spiel gemacht. Rodrigo, hier steht ja so komisch, Rogerio geschrieben. Ceni, der hat auf jeden Fall ein Spiel auch gemacht, Julio César keins, und ich glaube, auf die letzten beiden kommt hier ehrlicherweise auch nicht. Ich muss mal bei dem einen gucken, wo der später jetzt hier noch aktiv war. Ah, Mineiro war im WM-Kader. die viel zitierte Graupe. Oh, das ist aber auch eine Karriere wie aus dem Bilderbuch. Ich muss euch das mal kurz vorlesen. Also erstmal hat er in 7 Jahren Seleção 23 Einsätze gehabt, immerhin. Von 2001 bis 2008. Unter anderem gewesen bei, ich lese jetzt nicht alle 8 brasilianischen Vereine vor, aber vor der WM bei Sao Paulo. So, dann bei Hertha, dann bei Chelsea, über Chelsea in Richtung Schalke und dann TuS Koblenz. Also, hä? How? Also, das ist, finde ich, ein sehr starker Bruch.
Oh mein Gott, ja.
Von London nach Koblenz.
Ja, ich meine, Dreiländereck ist so hübsch da.
Ja, da bist du ruckzuck überall, ne?
Ja, also, ja.
Ey, wirklich, 2008 trainierst du da zwischen Drogba und Ballack und dann bei TuS Koblenz musst du mit. Wer ist noch so eine Koblenz-Legende?
Duri Scharf.
Ja, Anil Xhaka.
Ja, also wirklich, ja, wow, ich habe halt gedacht, bei Mineiro, das wird vielleicht ein anderer sein. gut, und auf den letzten, da gehe ich auch noch mal fix drauf. Den kenne ich jetzt ehrlicherweise nicht. Sagt euch Ricardinho was?
Puh, nee, nicht wirklich.
Ja, es ist so ein auswechselbarer Spieler.
Ja.
Den sie halt, die Brasilianer haben immer so 2-3 Spieler, die man nicht kennt und von denen man davor und danach auch nie wieder was hört.
Ja. Ja, Bordeaux, Corinthians, Sao Paulo, Middlesbrough, Santos, Beşiktaş, Al Ravi SC, Bahia. Ja, also insgesamt. Aber der einzige, finde ich, nicht prominenter. Also sonst ist es, finde ich, echt ein brutaler Kader, muss ich sagen.
Schon recht krass.
Also 2002 hatten die noch mal eher so ein paar dabei, die man nicht kannte. Das waren dann eher noch mal so 5-6 der Sorte Ricardinho. Aber ja. Das war der Brasilien-Kader. Habt ihr natürlich mit ein, zwei Fehlern, aber trotzdem auch echt gut gelöst und wusstet ja, bis auf Mineiro und Ricardinho, alle Spieler. Sehr gut.
Ja, wenn man ganz ehrlich sein muss, habe auch nur ich die Fehler gemacht. Insofern war das, glaube ich, ein ganz klarer Sieg von Julian beim Quiz hier. Ich gratuliere dir. Hast dir das Kölsch gestern besser vertragen als ich.
Danke, danke.
Der Kater von Anzing. ist mir vor der Folge noch eingefallen, aber ich konnte das jetzt irgendwie heute nicht gut verbauen, deswegen wollte ich das einfach noch zum Schluss nicht unter den Tisch fallen lassen.
Nee, finde ich gut. Wollen wir dann vielleicht noch mit einem schönen Kader schließen?
Wir können noch mit einem schönen Kader schließen. Ich habe jetzt hier gerade die Seite vom 1. FC Kaiserslautern 2002, 2003 aufgeschlagen. Soll ich den mal vorlesen oder soll ich nochmal so ein, zwei Seiten nach vorne oder nach hinten?
Zwei Seiten nach vorne und dann nehmen wir das.
Okay, dann blätter ich jetzt mal um. Wir sind gerade auf Seite 89. Und es ist jetzt die Mannschaft vom TSV 1860 München.
Das finde ich gut.
Wo interessanterweise auch Simon Jentsch auftaucht. Ich beginne. Im Tor Michael Hofmann, Simon Jentsch. Oh, dann, nee, Verteidiger mit der Nummer 7, ich krieg schon wieder, also nee.
War Stranzel oder?
Nee, Rodrigo Costa.
Oh, dann Leute.
Uwe Ehlers, Holger Greilich, Torben Hoffmann, Marco Kurz, Remo Meyer, Achim Fuderer, Martin Stranzel, Tomasz Wotawa, Daniel Borimirov, Harald Czerny, Vertragsamateur Sandro Cescuti.
Noch nie gehört.
Andi Görlitz, Fußballgott, Thomas Hessler, Vida Rieset, Danny Schwarz, Roman, du sagst Tietze, ich würde Tietze sagen.
Ja,
Roman Tietze, Markus Weißenberger, Michael Wiesinger und dann der Sturm, Paul Agostino, Benjamin Laut, Martin Max, Markus Pürk, Markus Schroth und Davor Šuker.
Abgefahrener Sturm, ne?
Richtig abgefahrener Sturm.
Ja.
Davor Šuker. Das war früher wirklich so an den frühen 2000ern geil, dass wirklich mit 35 man sich gedacht hat, nee, so ein Davor Šuker, dem gebe ich nochmal einen Dreijahresvertrag. Also das waren noch Zeiten. Ne? Ach ja.
Ja, damals kamen die Stars noch in die Bundesliga. Da gab es keine Isco-Transfers, die dann in letzter Instanz doch noch scheitern.
Ja, obwohl es Morientes dann ja doch nicht zu Schalke geschafft hat, ne?
Ja, aber Edi Glieder war doch super. Also.
Aber das, liebe Zuhörer, ist eine andere Geschichte.
Ja, dann sind wir durch, hä?
Ich wollte gerade sagen, der VAR zeigt mir an, Nachspielzeit ist vorbei, der Kölner Keller. Dementsprechend, ja, würde ich sagen, es war mir wirklich mal wieder ein Fest heute mit euch beiden verkaterten Karnevalisten hier vorlieb zu nehmen. Ja, nehmt gerne Bezug auf die Frage, schreibt uns da. Ihr könnt uns auch mal gerne folgen, finde ich. Das vergessen auch viele. Oder mal so eine Bewertung dalassen. Kann man auch machen. Und das soll es für mich gewesen sein. Kommt gut durch die nächsten beiden Wochen. Und dann hören wir uns wieder in 2 Wochen am Freitag. Adios.
Genau, denkt daran, nochmal auf die Frage einzugehen und die zu beantworten. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Macht's gut, Jungs.
Tschüss.